Rubel. Drei. Oho, guck mal da. Ein russischer Prime Sub. Ein russischer Turbo Sub würde uns plus 3 Euro kosten. Also Norwegen ist garantiert teuer. Nein, hier kostet ungefähr das gleiche, aber. Okay. Also Deutschland kostet 12 Euro. Also, wenn man sich Twitch Turbo über Russland holen würde, beziehungsweise könnte, ich weiß gar nicht, ob das geht. Guck mal, Swedish Kekona. Dann würde man tatsächlich ungefähr 9 Euro sparen. Weiß halt nicht, ob das funzt, ne? Warum habe ich eigentlich immer noch Bootstrap auf? Keck, wait. Weiß es nicht. Stand die Türkei drinne? Türkei, 6 Dollar. Ja, Lire, ja, verstehe ich, dass sie das nicht nehmen. Die Währung ist ja richtig am Abkacken, ja. Wobei, ist es nicht so, dass bei Lire irgendwie laufend irgendwas angepasst wird und jetzt sogar die Preise im Land übelst teuer geworden sind? Ich habe da mal vor einem halben Jahr oder so einen Artikel drüber gelesen, keine Ahnung. Inwieweit das stimmt. Zumindest ist das wohl auch ziemlich für den Arsch. Eigentlich krass, wenn man sich überlegt, gell? Ich hab gestern mir so überlegt, ey, so als ich jung war, so, keine Ahnung, so 18, 19, 20 oder so, da habe ich mir ab und zu mal überlegt, ey, fährst du mal irgendwo hin, so in Urlaub und so, nach Ägypten und sonst was, habe ich nie großartig gemacht. Das weiteste, wo ich in Urlaub gekommen bin, war in die Türkei. Ich bin kein großer in der Welt rumfahrer, aber ich habe es mir überlegt, ja. Und ich habe mir damals so gedacht, ey, wenn du es dir mal so überlegst, du kannst eigentlich in 60% der Länder auf der Welt, kannst du eigentlich nicht fahren, weil es zu unsicher ist, ja. Südamerika kannst du in viele Ecken nicht fahren, Afrika kannst du in viele Ecken nicht fahren, Asien kannst du in viele Ecken nicht fahren, Russland kannst du wahrscheinlich auch schon vergessen. Also konntest quasi 60% der Welt, also auch mit angenehmem Klima und allem, konntest du quasi als jung war vergessen hinzufahren. Und da dachte ich mir so, ey, weißt du was? In 10 oder 15 Jahren ist es bestimmt alles besser geworden. Da kann man bestimmt in viel mehr Länder fahren. Und heute ist es eigentlich eher schlimmer. Heute kannst du in, keine Ahnung, 70% der Welt nicht mehr fahren, ohne dass es gefährlich ist. Nach Ägypten würde ich beispielsweise nicht mehr fahren mittlerweile. Also insofern, ja, hat sich nicht zum Positiven entwickelt. Egypt. Oder generell Länder in der Ecke. Lange keiner mehr gefragt, warum ich immer Sachen paste in mein Terminal. Also aktuell paste ich eigentlich nur rein, weil es mir langweilig ist. So, jetzt haben wir alles geupdatet. Reboot. Ohne Mist, Frankfurt ist auch anders geworden die letzten Jahre über, was das angeht. Auf jeden Fall ist Frankfurt anders geworden. Frankfurt ist... Ich weiß nicht, ob Frankfurt insgesamt krimineller geworden ist, das kann ich euch nicht sagen, keine Ahnung. Ich habe aber den Eindruck, dass Frankfurt gewalttätiger geworden ist. Also abstrakte Kriminalitätsraten in Frankfurt ist eh so ein Ding, weil da hast du auch ganz viele Finanzgeschichten und sowas dabei. Aber ich habe den Eindruck, Frankfurt ist gewalttätiger geworden. Die letzten, ja, 10 Jahre über. Und es ist auch ganz anderes Klientel in den Straßen unterwegs. Früher Frankfurt zum Hauptbahnhof. Frankfurt und Offenbach ist Ägypten, nur in modern. Ja gut, halb Ägypten ist ja auch mittlerweile da, zumindest wenn du so am Hauptbahnhof langläufst. Aber das Klientel hat sich in Frankfurt auch schon richtig krass verändert. Früher, so vor 10 Jahren bist du in Frankfurt rumgelaufen, hattest du dann irgendwelche Leute, die hingen im Türrahmen und hatten noch die Spritze im Arm hängen oder ja, hingen auf der Treppe rum am Frankfurter Hauptbahnhof. Das waren hauptsächlich Drogenabhängige am Frankfurter Hauptbahnhof. Natürlich auch insgesamt saumäßig viele Assis und sowas. Aber die siehst du heute zunehmend weniger Frankfurt am Hauptbahnhof, beziehungsweise Frankfurter Bahnhofsviertel. Du hast natürlich auch immer noch gerade so Nidderstraße und sowas oder auch hinten, das ist auch die Ecke, wo diese Drogenausgabestelle ist. Also diese legale Drogenausgabestelle. Drogenausgabestelle ist ja überall am Frankfurter Hauptbahnhof. Ja. Und da hast du noch die Leute, wie sie früher überall im Bahnhofsviertel waren. Aber um den Hauptbahnhof rum, da ist das Klientel anders. Ich wusste übrigens bis vor einer Woche nicht, was dieses Wort bedeutet. Ich habe nachgeguckt, weil das, glaube ich, ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht. Ich habe auf Reddit irgendeinen Post gelesen von irgendeiner Schule, die gesagt hat, dieses Wort ist gebannt. Und das hat mich natürlich interessiert, weil ich wissen wollte, was das ist. Ja. Und ich hab nachgeguckt, was das ist. Also dieses Wort bedeutet wohl junge Ausländer, so mit typischem Look quasi. So mit Gucci-Klamotten an und Gangster-Look und sowas in der Richtung. Wir werden alt, ja. Ja, ich wusste das bis vor einer Woche auch nicht. Ich gehe davon aus, dass das in der Jugendsprache komplett etabliertes Standardwort mittlerweile ist. Naja, zumindest Frankfurt am Hauptbahnhof. Mittlerweile ist das im Frankfurter Hauptbahnhof, hat sich das geändert. Also von den durchschnittlichen Frankfurter Assis, Drogenabhängigen, hast du zu 90%, wenn du den Hauptbahnhof langläufst, also nicht im Hauptbahnhof selbst, ist einfach durcheinander as fuck, wenn du die Wege um den Hauptbahnhof langläufst, hast du heute gefühlt nur Afrikaner. Frankfurter Hauptbahnhof. Also ganz viele Schwarze, 90% Schwarze. Und du wirst auch laufend von der Seite sehr offensiv angeschwätzt. Früher ist dir das... Das hatte ich mal... War ganz weird, Champ, ja? Früher ist mir mal einer... Das ist schon ein paar Jahre her. Ist mir mal einer drei Straßen hinterhergelaufen, weil er gedacht hat, ich will Drogen kaufen. Ich muss da wohl den zu lange angeschaut haben, als ich über die Ampel gelaufen bin, in seine Richtung. Und das hat er interpretiert als... Alter, komm mal mit in eine etwas ruhigere Ecke. Ich will was kaufen. Der ist mir drei Straßen hinterhergelaufen, Mann. Ich hab mich schon gedacht, Alter, was ist hier los, ey? Der verfolgt mich. Ja. Sowas hast du heute weniger am Hauptbahnhof. Heute wirst du laufend von der Seite angelabert, wenn du Richtung Hauptbahnhof läufst. Allerdings mit nichts Speziellem. Die Leute machen so komische Geräusche, wenn du da langläufst. So, na, na. Das ist ganz merkwürdig. Ich fühle mich wirklich nicht wohl am Frankfurter Hauptbahnhof mehr. Ich habe mich noch nie wohl gefühlt am Frankfurter Hauptbahnhof, aber aktuell so wenig wie nie zuvor. Ja. Ich laufe da auch nicht gerne lang. Gibt ja immer wieder... Und wisst ihr, was ich da nicht verstehe? Frankfurt hat übelst Geld. Ne? Frankfurt ist, glaube ich, eines der... Ja, wie heißt das? Weiß nicht, ob man sagen reichsten Städte. Weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Frankfurt muss ja auch viel Geld ausgeben. Aber auf jeden Fall eines der einkommensstärksten Städte in Deutschland. Und Frankfurt hat auch schöne Ecken, so ist das nicht. Das Bahnhofsviertel gehört nicht dazu. Die haben zur WM... zur EM? Nee, warte mal, was war? EM ist gewesen. Zur EM haben die sich richtig Mühe gegeben im Bahnhofsviertel. Bekommst du eigentlich Gefahrenzulage? Es wird langsam mal Zeit, ja? Es wird langsam echt mal Zeit. Zur EM haben die sich Mühe gegeben am Hauptbahnhof und drumherum. Die üblichen Stellen, wo morgens die Leute reingepisst haben, wurden da teilweise um 6 Uhr schon sauber gemacht. Und du konntest zum ersten Mal seit Jahren zur EM durch Frankfurt laufen, normal morgens durch die Straßen. Du hast Leute gesehen, du hast Abfallautos gesehen, du hast Stadt Müllabfuhrmitarbeiter gesehen, die Straße sauber gesprayt haben und abgewaschen haben und sowas. Das hast du sonst zwar auch gesehen, aber nicht in dieser Menge. Du konntest während der oder vor und zur EM, konntest du morgens durch Frankfurt laufen und es hat nicht gestunken. Das war schon nicht schlecht. Sobald die EM fertig war, quasi Stichtag, war wieder alles beim Alten. Alles wieder versaut, wie vorher. Hat einfach keiner aufgeräumt. Also, Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Angst hätte, am Frankfurter Hauptbahnhof rumzulaufen. So schlimm ist das nicht. Aber ich gucke schon ein bisschen, ja, mit Sicherheit. Also ich habe, also neben Müllabfuhr und sonst was, habe ich selten so viel Polizei auch gesehen im Bahnhofsviertel. Ich meine, die sind da eh schon viel aktiv, aber jetzt, also es ist jetzt nicht so, als hätte ich permanent Angst, wenn ich im Bahnhofsviertel am Hauptbahnhof langlaufe, dass ich gleich irgendwie ein Messer in den Rippen stecken habe. Wobei, so unwahrscheinlich, wenn man sich die News anguckt, gerade aus Frankfurt, ja, ist das ja auch mal gar nicht. Also ich habe jetzt nicht permanent Angst, wenn ich am Frankfurter Hauptbahnhof rumlaufe. Wir sind noch lange nicht in irgendeinem brasilianischen Slum oder so, wo der Typ einfach mal die AK-74U rausholt und gegen die Wand ballert, wenn er sich aufregt. Da gab es doch mal dieses Video zur Fußball-WM in Brasilien. So, Fußballmannschaft hat verloren. Was war die spontane Reaktion der Fans? Irgendwo in irgendeiner Slum-Ecke in Brasilien AK-74 rausholen und wild auf eine Wand ballern. Das war die Standardreaktion, wenn man sich ärgert. Ah ja, bam, ich baller jetzt mal einfach kurz ein Magazin auf die Wand, jetzt ist wieder gut. Also so schlimm ist es Frankfurt am Hauptbahnhof nicht. Aber also ein sicheres Gefühl, wenn man da langläuft und sich die Leute anguckt drumherum, hatte man noch nie, aber hat man in letzter Zeit ganz besonders nicht. Ja gut, Frankfurt Autofahren ist eh für den Arsch. Okay. Kurz abreagieren kennt man doch. Ja ey, es gibt Leute, die schlagen auf ihren Monitor, wenn sie eine negative KD haben. Und es gibt Leute, die haben halt die AK an der Wand hängen in Brasilien und ballern mal kurz auf die Wand. Was willst du machen? Gehen wir rein in die Black Ops Beta und machen ein Commentary. Ich habe die Beta nicht gespielt. Ich habe mir nur ein paar Streams angeguckt. Aber ich habe mir mit dem Fabian überlegt, wir spielen mal ein paar Runden, wenn das Game rauskommt. Vielleicht gibt's ja dann ein random Oldschool-Video, so als wäre die letzten 12 Jahre nichts gewesen, ne? Ja, das muss ich sagen, finde ich auch. Die Videos, die ich gesehen habe, ich muss aber auch sagen, das hatte ich das Gefühl, hatte ich bei den letzten Call of Duties auch. Ich finde, die Games sehen seit Modern Warfare 2019, also ich finde, Modern Warfare 2019 kann man klar erkennen, dass das Jahr war, wo das technische Grundgerüst geändert wurde. Ja, das Jahr davor noch Black Ops, was war das, 3 oder so? Und dann Modern Warfare 2019, also hat sich grundlegend sehr viel geändert. Und seitdem fühlt sich quasi jedes, das kann sein, dass das Treyarch da schon dran gearbeitet hat, ja, aber seitdem fühlt sich jedes neue Call of Duty ein bisschen an, wie, also auch von der Optik und der Schrift, wobei Schrift, da bin ich mir nicht sicher. Die ersten Teile hatten immer die gleiche Schrift da noch. Ja, also sowohl vom Feeling her, vom Movement her, auch wenn sich am Movement was geändert, aber so generell die Responsiveness, alles fühlt sich irgendwie nach MW 2019 an. Ich meine, es ist nicht so, als wäre das nicht vorher auch so gewesen. Im Prinzip konntest du sagen, jedes Call of Duty seit Call of Duty 4 fühlte sich an wie Call of Duty 4. Bis halt MW 2019. Also da war ja wirklich so ganz, ganz kleine Steps immer. Ey, es ist nicht nur, dass 7 Monate kein neues Battlefield, es ist seit 7 Monaten überhaupt kein Video erschienen. Seit 220 Tagen oder so. Ja, das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das fand ich in Battlefield 4 schon ganz cool, dass die jetzt realistisch gesprintet sind mit manchen Waffen und nicht so gehumpelt, wie in älteren Shootern noch normal war. In älteren Shootern, wenn die Leute da mit der Pistole gerannt sind, dann sind sie immer gehumpelt. So. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie lange ich heute streamen sollen kann. Ich hab's gestern ein bisschen übertrieben. Ich bin gestern 3 Stunden Fahrrad gefahren. Und heute merke ich es echt im Rücken. Und mir tut auch der Kopf ein bisschen weh. War einfach ein bisschen lang und zu holprig. Ob es jetzt da sinnvoll ist, noch irgendwie 10 Stunden vorm Rechner zu sitzen, wage ich zu bezweifeln. Ja, das ist so. Das ist der Inbegriff von Call of Duty Verkaufsrekorden der letzten, keine Ahnung, 15 Jahre über. Es funktioniert halt und wir kaufen's. Wenn man mal ehrlich ist, die hatten schon ein paar richtig gute Spiele dabei. Gerade Call 4 und Black Ops 1 waren auch MW2 auch noch ein bisschen. Wobei ich sagen muss, MW2 hatte mir persönlich schon zu viel Randomness und Schnickschnack. MW2 war quasi so der Umbruch. Also COD 4 ging noch klar. COD 5 ging auch noch klar. Black Ops 1 ging auch gerade noch klar. Aber ab da gab's so super viel Random-Faktor drinne. Du hattest früher auch schon in COD 4 Random Spawns und Sachen, die dir auf den Sack gegangen sind, aber du konntest das noch irgendwie halbwegs predikten, was passiert. Ab MW2 ging das gar nicht mehr und du hattest halt enorm viel Bullshit drin, der im Prinzip auch zwar anders geworden ist über die nächsten Games, aber immer weiter drin blieb, ja. Granatentroppen beim Sterben, Last Stand, irgendwelche komischen Revenge Spawns, One-Man-Army und solche Dinger, ja, das gab's nicht alles 1:1, aber es gab immer ab dort unglaublich viel Bullshit, was dich random gekillt hat, so, und deswegen sind die ja auch irgendwann weg von, wir versuchen halt gute Runden auf die Reihe zu kriegen, zu, ja, wir machen die Motivation hauptsächlich durch, ja, ab und zu mal ein paar ganz coole Momente, Killstreaks und vor allem Millionen von Unlocks und Skins und Prestiges und Challenges und Passes und whatever. Hast du mitbekommen, dass XDefiant jetzt 20.000 aktiv... Ist das so? Ja, XDefiant ist gut gestartet, habe ich danach nichts mehr von gehört. Was sagt denn eigentlich... XDefiant Twitch. Weiß nicht, lass mal gucken. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Zuschauer viel wenig? Konnte man auf Twitch nicht mal sehen? Ah, hier. Nee. Konnte man auf Twitch nicht mal sehen... What the hell? Alter! Konnte man auf Twitch nicht mal sehen, wie viel Zuschauer ein Game insgesamt gerade hat? Ging das nicht mal? Hat jemand eine Ahnung, wo das mittlerweile hin ist? 1800? Wo ist das? Ich sehe das gar nicht. Wo ist das? Nee. Warum ist das so kacke? Muss ich hier durchsuchen machen? Und dann XDefiant? Kannst du... Muss ich jetzt hier runter scrollen oder was, bis ich es gefunden habe? Auch geil. Okay. Mega, mega nice Usability. 1800. Das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, das ist für ein Game, was irgendwie jetzt versucht, da oben mitzuspielen, natürlich nicht der Wahnsinn, aber das ist ganz okayer Twitch-Count. Das ist aber, glaube ich, ein Game, wo Leute nicht gerne zugucken. Oh, das ist übertrieben warm, Alter. Mach nochmal die Klimaanlage an. Die letzten Tage so aufgeheizt. Ja, das liegt wahrscheinlich zum größten Teil auch an Skill-Based Matchmaking. Ist meine Ansicht des Ganzen. Weil du eigentlich immer nur so semi-gute Runden hast. Du hast immer so, ja, geht so. Ich bin nicht scheiße, aber geht so Runden. Spit adden. Kann ich machen. Wir haben mehr als genug Emotes frei. Kann das nicht adden. Warum nicht? Ich habe keinen Add-Knopf da. Okay, Seite reloaded, jetzt geht's. Oh, geedit. Wie gesagt, ich denke, das liegt zum größten Teil an Skill-Based Matchmaking. Hast du Deadlock ausprobiert? Nee. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu. Es ist zu selektiv, was Spiele angeht. Ich habe mir das angeguckt und ich fand, das sah erstens super steril aus. Und zweitens, finde ich, hat die Umgebung und die Charakter da drinne überhaupt nicht zusammengepasst. Auf der anderen Seite, was ich gleich wieder nice fand, dass es gleich das typische Source Engine oder sagen wir mal Valve Source Engine Game like Crosshair hatte. Weiß ich nicht, in MW2 haben auch die Noobs weitergespielt. Es kann aber schon sein. Also da ist schon was dran. Es gibt ja auch heute sehr viel Auswahl, ja. Du musst dich nicht mit einem Game rumschlagen und 10 Runden in Folge auf den Sack kriegen. Ja, das stimmt schon. Also ich habe Streams geguckt. Das sah irgendwie okay aus. So eine Mischung aus ein bisschen Dota mit ein bisschen Overwatch und Team Fortress. So. Weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Du hast unterschiedliche Helden, du hast allerdings auch unterschiedliche Fähigkeiten und einen Shop. Quasi wie in Dota. Du hast mehrere Lanes, du hast Creeps, die man sogar last hitten kann, wenn ich das richtig gesehen habe. Da gibt's dann so Seelen, die kannst du entweder abschießen oder im Melee hauen und dann kriegst du die Klei. Und ja, so eine Mischung ist das. Es ist ja eigentlich recht clever von Valve, sowas zu machen, weil die haben langjährige Erfahrung mit Dota. Auch wenn sich da immer. Es wird egal welches Spiel, ja, egal ob CS oder ob Dota, im Prinzip macht sich jeder dort über Valve lustig, immer. Aber die Spiele sind seit Jahrzehnten. Na gut, Dota. Naja. Dota 2 gibt es bestimmt auch schon über 10 Jahre mittlerweile. Sind die erfolgreich? Haben Millionen Spieler und laufen. Und gut, Team Fortress hat Valve einfach vergessen. Die letzten 10 Jahre über haben sie gesagt, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Team Fortress 2. Dass die jetzt sowas machen, so eine Mischung aus dem, was sich etabliert hat und was die Spiele haben, die erfolgreich sind. Das wundert mich jetzt nicht, es ist eigentlich gar nicht verkehrt. Wobei man halt auch sagen muss, Valve hat immer noch einen ziemlich guten so Track-Record mit Spielen, was sie rausgebracht haben, von Game Releases zu guten Games. Das Einzige, wo Valve meines Wissens nach die letzten Jahre, was mir so einfällt, ja, die letzten Jahre richtig ins Klo gegriffen hat, war Artifact? Architect? Nee, wie hieß das? Das Dota Hearthstone. Dota-Karten-Game. Da haben sie ziemlich ins Klo gegriffen. Aber ansonsten released Valve ja nicht viele Spiele. es, die haben ja die letzten Jahre über eine Handvoll vielleicht rausgebracht. Aber wenn sie was releasen, dann ist es in der Regel auch gut. So, habe ich jetzt eigentlich alles geupdatet? Ich glaube schon. Ich wollte mal gucken, was es so trendet auf Shithub. Oh, Charlie, dankeschön für den Sub. 32 Monate. Pogu. Ich warte immer noch Half-Life 3. Es gibt auch Leute, die warten auf Left 4 Dead 3. Oder auf Portal 3. Oder haben die noch Team Fortress 3? Haben die noch irgendwas, wo eine 3 fehlt? Selbst League hat keine neuen Spieler mehr. Die Zoomer geben dem Spiel keine... Ist das wirklich so? Also ich hätte gesagt, League of Legends ist immer noch so eines der erfolgreichsten Games, die es gibt. Ich meine, es ist sicherlich nicht mehr das Hype-Game wie vor 10 Jahren, wo jeder LoL gespielt hat. Aber ich glaube, es gibt auch noch die ein oder anderen Zoomer, die Spiele mit Tiefe suchen, die nicht heute das spielen wollen, morgen das, sondern ein Spiel, wo man quasi erstmal reinkommen muss und dann halt auch merkt, dass man besser wird. Ja, das stimmt bei vielen Games, die älter sind. Da habt ihr schon recht. Games, die es seit, sagen wir mal, 8 Jahren oder so gibt, da hat sich ja 8 Jahre lang auch was entwickelt. Und die haben oftmals ja auch neuen Content bekommen, die letzten 8 Jahre über. Was heißt, du hast eh schon ursprünglich ein saumäßig komplexes Spiel gehabt. Heute hast du alles, was die letzten 8 Jahre dazugekommen ist, noch an Komplexität dabei. Plus, dass viele Leute, also dass sich vieles schon etabliert hat. Was du wissen musst, ja. Machen wir mal ein Beispiel, ja. Wenn die Leute früher irgendeinen MOBA angefangen haben, da sind die da reingejoint, haben sinnloses Zeug gemacht und im Prinzip haben die meisten anderen Leute auch sinnloses Zeug gemacht. Heute musst du teilweise wissen, wie ist die Timing dieser Creepwave zu welchem Tower? Dann musst du dieses Minion delayen, dass das dann nicht auf den Turm schießt. Und ja, und ganz, ganz abgedreht. Wie gesagt, ich bin kein großer MOBA-Spieler, ja. Ganz abgedrehtes Zeug. Und wenn du das nicht weißt, wirst du quasi schon in deiner ersten Bronze-Liga-Ranked-Runde so geflamed, dass du wahrscheinlich uninstallst. Ein anderes Beispiel, wo es nicht... genau das! Woher wusstest du es, dass ich das sagen will? Genau das wollte ich gerade sagen. Ein anderes Beispiel von Games, wo es jetzt nicht um PvP geht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Path of Exile überhaupt einen PvP-Modus hat. Zumindest spielt das keiner. Ist Path of Exile. Path of Exile ist ein Game, da haben die einfach die letzten, 10 Jahre, ich weiß nicht, wie lange es da schon gibt, 12, das gibt's ewig. Ich habe das, als es in der Beta war, mit dem Fabian noch gespielt. Das muss 2010 oder so gewesen sein. Was macht eigentlich, by the way, was macht eigentlich Path of Exile 2 Release Date? Sollte das nicht letztes Jahr irgendwie zu Weihnachten rauskommen? Early Access 2024. Verrät endlich den Release-Termin. Ah, soll im Early Access 2015 November. Ja. Die wollten das vor 3 Jahren eigentlich schon released haben oder so. Aber ganz ehrlich, ich beschwere mich da nicht. Wirklich nicht. Mir ist es so lieber, wenn das eine Weile reift und was Gutes bei rauskommt, als es wird unfertig und in einem Kackzustand undurchdacht released. Also es ist mir lieber. Ja, ist mir lieber. Das Ding bei Path of Exile ist, jetzt nicht bei Path of Exile 2, ich denke, bei Path of Exile werden sie viele Sachen angehen, der Sachen, die sich, die Probleme, die es bei Path of Exile gibt. Also Path of Exile selbst ist im Vergleich zu MOBAs ja ein reines, nicht zwangsläufig Singleplayer-Spiel, das nicht, aber ein reines PvE-Game. Also da gibt es keinen Competitive-Multiplayer-PvP-Faktor oder sowas. Das Problem bei PoE ist, ich habe das ja auch eine ganze Weile gespielt und ich spiele das auch hin und wieder. Bei den letzten 2 Ligen habe ich nicht gespielt, aber ich spiele das auch hin und wieder immer. Und da sind auch mal ratzfatz 100, 200 Stunden weg, ehe du dich versehen kannst. So, das Ding ist, die haben bei Path of Exile immer neues Zeug draufgepackt. Jede Liga neues Zeug draufgepackt. Also am Anfang haben die das Spiel ja noch sinnvoll erweitert mit mehreren Akten. Wobei man da sagen muss, ganz ehrlich, Chatke, mal eine Frage an alle, die PoE gespielt haben. Kennen ein Spiel mit einer dümmeren Story als Path of Exile? Ganz ehrlich, ich kenne kein Spiel, was eine so dumme, unzusammenhängende, weird, champige Recycle-Story hat wie Path of Exile. Also, die Kampagne ist einfach so unglaublich kacke. Also, nicht vom Gameplay her. Vom Gameplay macht es sogar jedes Mal Spaß, am Anfang von einer Liga da mal durchzurushen. Man musste ja eh machen durch die Kampagne. Macht Spaß, so ist das nicht. Aber die Story, die ist so unglaublich random, dumm, unzusammenhängend, recycelt und noch was. Mir fällt kein Spiel ein, was so dumm ist von der Kampagne her, wie Path of Exile. Du merkst mal Path of Exile richtig, dass die angefangen haben mit 3 Akten, dann versucht haben, das weiterzuführen, keine Ideen mehr hatten, irgendwas anderes angebaut haben, dann hatten sie wieder was anderes. Es ist so random, wir und für den Arsch, Alter. Naja. Macht aber nix. Story kannst du dich ja übelst schnell durchklicken. Ich meine, du musst die Story immer spielen. Du musst die Kampagne einmal spielen am Anfang von der Liga. Kommst ja nicht drumherum. Oder, by the way, kommt man mittlerweile drumherum? Also das letzte Mal, wo ich gespielt habe, bist du nicht drumherum gekommen. Da musstest du die Kampagne immer noch spielen. Am Anfang von der Liga mit einem Charakter musstest... Wobei, du musstest theoretisch... mit allen neuen Charakter machen, aber du musstest zumindest einmal musstest du die Kampagne spielen pro Liga. So, zumindest ja, worauf ich eigentlich raus will, neben dieser blöden Kampagne, Path of Exile hat einfach nur alles aufeinander drauf gepackt. Und es ist so krass, wenn du heutzutage versuchst in Path of Exile einzusteigen, das ist für Newcomer eigentlich nicht möglich, in einer Liga einzusteigen und dort was auf die Reihe zu kriegen. Das ist einfach zu viel. Du musst das Spiel erstmal 2 Jahre gespielt haben, dass du aufgeholt hast, was du verpasst hast und dann Schritt halten mit den neuen... Es ist so unglaublich vieles Zeug. Das beste Beispiel, was ich euch zeigen kann, wo man das Ganze sieht... So. Path of Exile selbst reicht nämlich nicht mehr aus, um das Spiel zu spielen. Du brauchst beispielsweise extra Skillplaner dafür, die dann so aussehen. Damit du überhaupt checken kannst, ob es irgendein Bild ist, das was taugt und nicht. Also das ist ja schon der normale Skilltree, aber hier kannst du quasi im Vorfeld alles schon durchplanen. Du musst Path of Exile mit so ein paar Tools spielen, sonst klappt das nicht. Also brauchst mindestens, ich bin mir bei den Namen nicht mehr ganz sicher, ja, wie gesagt, schon 2 Ligen her, wo ich gespielt habe. Du brauchst mindestens Path of Building, du brauchst mindestens dieses In-Game-Price-Zeug-Overlay-Gedöns, was es da gibt. Du brauchst den Currency-Tracker, dass du weißt, ob es das lohnt, was du machst. Und generell für die ganzen Ingame-Mechaniken, du musst das studieren. Ohne Scheiß. Ich würde behaupten, Path of Exile ist, was Knowledge angeht, so Ingame, was man Ingame-Wissen, was man einfach haben muss, ist das komplexeste Spiel, was es gibt. Item-Filter, sorry, das ist das Allerwichtigste, habe ich ganz vergessen, ja. Benutzt man heute noch diese Plate, wie heißen diese Plate? Plate-Filter oder so? Diesem Typ. Custom Sounds für die Filter brauchst du auch, sonst übersiehst du die Hälfte. Also es ist so... Never sink, ja. Also das ist wirklich ultra komplex. Es gibt, glaube ich, kein komplexeres Game, so rein von, was du... Wo ich jetzt nicht meine, wo du super krasse Reflexe brauchst, irgendwie predicten, wo der Gegner hinläuft. Ich meine, reines Wissen der nackten Zahlen und Fakten. Und Path of Exile erklärt ja auch nicht wirklich viel. Da gibt es, glaube ich, kein Game, was so komplex ist wie Path of Exile. Und ich ich habe das schon einige hundert Stunden gespielt, aber ich mache immer mal wieder ein bisschen längere Pause und skippe auch mal eine Liga und sowas. Und ich würde behaupten, ich blicke nicht mal im Ansatz durch, dass ich wüsste, was ich mache, wenn ich keinen Guide hätte. Ja, also Path of Exile ist echt so ein Spezialding, Mann. Fällt euch irgendein Game ein? Mit ähnlicher Komplexität, so knowledge-mäßig, also mir nicht. Tetris. Tetris ist eher ein anderer. Tetris ist genau umgedreht, auch wenn Kappa. Tetris ist ein ultra krasses Skill-Game. Weniger ein reines, so Knowledge PoE-Style-Game. Ich weiß nicht, ob League und Dota auf ähnlichem Niveau ist in der Richtung wie PoE. Bei PoE ist es halt so, du musst halt saumäßig viel wissen, dass du überhaupt was machen kannst, gescheit. Und in LoL ist es auch ja noch ein gehöriger Portion, du musst das zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit richtigem Timing und richtig ausführen alles. Bei PoE ist die reine Execution eigentlich lachhaft. Ja, jeder Dreijährige kann PoE spielen, wenn du ihm sagst, welche Tasten er drücken muss. Aber die Sache drumherum ist halt das Komplizierte. Mein PoE, ich war in PoE, nee, nicht PoE, in BDO war ich 3 Jahre, 4, 5 Jahre oder so, 4, 5 Jahre so nicht mehr eingeloggt. Das Letzte, was ich in BDO gemacht habe, ich habe meinen Account umgezogen von dem US-Anbieter zum koreanischen Anbieter. Ja gut, das stimmt schon. Ja, das ist auch viel. Gerade, aber noch eine Sache, was man an LoL und Dota sieht, dass es kein reines Knowledge-Game ist, wo du nur was wissen musst. Die Interaktion zwischen den ganzen Champions und zwischen den möglichen Compositions, die ein Team haben kann. Du musst zwar wissen, was die ganzen Champions machen, ja, und was die können und wie die sich spielen, so ungefähr zumindest. Aber die Interaktion dazwischen, die kannst du nicht in allen Kombinationen üben. Da ist auch viel Intuition dabei, weil überlegt euch mal, wie hoch ist die Kombination aus 140 Champions versus 140, okay, es sind nicht wirklich 140 Champions, weil es geht ein bisschen was weg von, ja, wie hoch sind die Kombinationsmöglichkeiten? Die Kombinationsmöglichkeiten sind so hoch, du kannst nicht jede Team-Composition mit jeder quasi Lane-Position, wo jeder Champion irgendwie dann sein kann, geübt haben versus die anderen möglichen Compositions. Das geht nicht. Ja, du musst wissen, was die machen, wie die sie spielen, was du dagegen machen kannst. Aber du kannst das nicht so durchplanen. Und PoE ist halt durchplanen von Anfang bis Ende. PoE ist, könnte man fast sagen, eigentlich 95% Planung, 5% runterspielen. Weil der Gameplay-Aspekt von PoE ist wirklich nicht sonderlich komplex. Wenn ihr euch mal High-End-PoE-Builds anguckt, da werdet ihr außer Effekte und ab und zu mal einen Loot-Filter-Sound eigentlich gar nichts mitbekommen. Zoom-Bam, 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 puff, drop, Zoom-Bam, 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 okay, Map fertig, nächste Map. Zoom-Bam, so läuft PoE-Endgame. So. Ja, lass uns doch mal angucken, was auf ShitHub diese Woche trendet. Auf ShitHub. Ich bin ja immer noch der Meinung, wenn es ShitHub ist, dann ist es auch Schandalf anstatt Skandalf. Sherlock trendet, juckt mich nicht. AI wird auch trenden. Gibt's jetzt einen Currency Exchange in PoE? Wird Zeit, dass man wie einen NPC, wo man direkt traden kann? Normalerweise musste man das ja über Trade Channel machen. Was ist der Vorteil von einem NPC, der das macht, versus Trade Channel? Ah, der Vorteil ist Self-Found-Geschichte, ne? Ah. Ist die Live-Ge- was am Trenden? By the way, ich muss mal gucken, ob es neue User neue Tickets gibt. Oh ja. Alles User-Probleme, alles Anwenderfehler. Okay, also lass mal kurz gucken, was drin ist. Juckt mich nicht, juckt mich nicht. Juckt mich nicht. AI. Bestimmt AI, würde ich mal vermuten. One-Click-Face-Swap. Was könnte nur schiefgehen mit so einer Software, Leute? Wir wissen alle, was das Erste ist, was die Leute mit so einer Software machen. Juckt mich nicht, juckt mich auch nicht. Wollte ich mal ausprobieren, schon seit einer ganzen Weile. Spotify Downloader, okay, das ist nice. Das ist bestimmt auch möglich, ohne dass man dort einen Account hatte. Also die laden Songs runter, geht das ohne Account? Die laden Songs runter, quasi ohne Werbeunterbrechung, ohne alles, sodass man... Das ist natürlich cool. Also a paid account meine ich. Open Observe, das haben wir schon mal ausprobiert, das war noch nicht ready, als wir es ausprobiert haben. Aber es scheint so, als sind die da ganz schön heftig am Developen dran. Wir haben das vor einem halben Jahr oder so mal ausprobiert, gell? Also da hat sich wohl einiges. Da tut sich ja wirklich laufend was. Ich weiß gar nicht mehr, was mein Kritikpunkt daran war. Ich glaube, ein paar Sachen gingen einfach nicht, die ich machen will. Wo ich sage, okay, dann bringt es mir das jetzt auch nicht so. Sonne tanken. Bandit. Ah, das kenne ich. Ja, was du gerade gepostet hast, das habe ich schon gesehen. Warum? Wisst ihr, was ich nicht verstehe bei diesen ganzen Deepfake-Sachen? Warum deepfaken die immer Elon Musk? Können die nicht irgendwas... Immer wird Elon Musk deepfaked. Hat er so ein besonders sich gut für Deepfake eignendes Face, oder... Keine Ahnung. Ja, aber Elon Musk wird schon deutlich mehr deepfaked. Ist das so? Es gibt ja auch genug Videos mit Elon Musk, wo man sich denkt, Alter, was erzählt dann da? Und die sind echt. Was ist denn das hier? Sonne tanken. evcc.io. Das ist bestimmt was für IO-Broker, hä? Huh? Nee. Bringt mir das was? GoAge, okay, mein Ladegerät ist supported. Moment, was genau? Das bringt doch aber nur was, wenn man wenn man Solarzellen oder so auf dem Dach hat, ne? Ach ja, okay, das kann dir ausrechnen, was du quasi selbst verbrauchst davon. Gut, weil für mich bringt das nichts. Das ist nicht, dass irgendwie mein Ladegerät dadurch neue tolle Features kriegen würde oder so. Ich glaube, ganz ehrlich, nach Twitter hält er sich jetzt erstmal ein bisschen zurück mit ich kaufe XY. Das lief bei Twitter ja auch nicht so gut. Wobei, wisst ihr eigentlich, dass Twitter sich selbst gekauft hat, wenn man es mal genau nimmt? Vermisst du irgendwas beim GoE-Charger? Überleg gerade. Also mal ganz davon abgesehen, dass das Ding halt ein bisschen billig zusammengeschustert aussieht. Funktioniert das gut? Ja, doch, eine Sache könnte ein bisschen besser sein. Die hätten eine ordentliche WLAN-Antenne einbauen können. Der GoE-Charger, also dieses Ding hier, ja. Also ich habe dieses Teil hier als Ladegerät. Ich hab noch den alten. Also meiner sieht eher noch so aus. Keine Ahnung, was die Pro-Variante und so macht. Ja. Bei meiner sieht auch... Ich glaube, ich habe noch einen älteren. Meiner ist blau, oder? Ja. Ja, so sieht meiner aus, genau. Also nicht mit diesem... meiner ist direkt fest verbaut und hat nicht so ein Ding. Genau, meiner ist auch noch blau. Das meine ich, das Ding sieht ein bisschen selbst... Sieht ein bisschen, als hätten sie das in der Garage daheim zusammengeschustert aus. Ja. Aber okay. Also was sie hätten machen können, was ich sehr nice gefunden hätte, ist eine bessere WLAN-Antenne drin. Tatsächlich, ja. Weil da ist ein ESP32 drin. Ja. Passt mal auf. Oh, guck mal, da hat's ein bisschen abgefackelt bei ihm. Kommt euch das Ding hier bekannt vor? Kommt euch das da oben bekannt vor, Chatke? Das Ding? Kannst du bestimmt selber upgraden. Wahrscheinlich. Ich will das aber nicht aufmachen und da drin rumbasteln. Kommt euch dieses Board hier irgendwie bekannt vor? Das gab es bei mir im Stream auch schon öfters zu sehen. Das ist ein ESP2866 Node MCU. Sieht zumindest ganz stark danach aus. Das hatten wir auch schon öfters. Das ist ein bisschen älterer, Wi-Fi-fähiger Microcontroller. Haben wir hier im Stream auch schon benutzt. Und so ein Ding steckt da halt einfach drauf. Und das hat eine Onboard-Antenne. Man sieht es jetzt gar nicht. Also hier ist der eigentliche Microcontroller drunter. Das hier unten, das hier sind eigentlich nur die I.O.-Pins. Man könnte theoretisch das Motor drauf flashen. Das würde funktionieren, ja. Aber bringt ja nichts, weil das Motor den Kram nicht richtig ansteuern kann. So, und guck mal, die haben sogar noch ein USB dran, dass du über USB flashen kannst. Und die WLAN-Antenne, die man jetzt hier nicht sieht, die ist unten auf dem Board drauf. Guck, das ist das Board. Hier ist die WLAN-Antenne. Ah, hier hinten, wo das Kabel ist. Man sieht das leider nicht. Ja doch, hier, guck, hier. Hier ist die WLAN-Antenne. Das ist die Antenne. Dieses aufgeätzte Kupferding. Oder abgekratzte Kupferding. Das ist die WLAN-Antenne von dem Ding. Das hier. Ja. Das da. Und dementsprechend ist jetzt die Reichweite und der Empfang nicht das Geilste, okay? Kann man sich, wenn man das sieht, kann man sich das, glaube ich, denken. Deswegen wäre es gut gewesen, die hätten ein Board genommen mit externer Antennenmöglichkeiten, hätte einfach eine externe Antenne reingebaut. Also der Empfang ist nicht so geil, WLAN-technisch von dem Ding. Aber Rest kann ich eigentlich nichts sagen. Also das Problem, was er hier hatte, dass das irgendwie abgefackelt ist oder so. Weiß nicht. Es funzt eigentlich erstaunlich gut. Und was das richtig Gute daran ist, was übrigens auch der Grund ist, warum ich das Ding gekauft habe. Weil die... Lokale HTTP-API haben, Modbus-API und OCPP kenne ich und eine MQTT-Schnittstelle. Das heißt, du kannst dieses Ding wunderbar offline steuern. Warum braucht man bei einer Ladestation WLAN? Ja, zum Beispiel, dass du mitbekommst in einer Heimautomatisierung, wenn der Ladevorgang fertig ist. Das ist das Beste, was mir jetzt einfällt. Wenn du Statistiken haben willst, wie oft lädst du, wie viel lädst du, ist natürlich auch sinnvoll. Möchtest du Remote das Laden ein- und ausschalten können, ist das auch sinnvoll. Ja, zum Beispiel ist es so, dass man bei vielen Autos das Laden zwar Remote starten kann, aber das Laden nicht Remote beenden kann. So, hallo Fiat. Und damit kannst du das Laden auch Remote beenden, indem du es einfach ausschaltest an der Ladestation. Hat schon seinen Sinn, wenn man da Remote drauf zugreifen kann. Muss jetzt nicht unbedingt per WLAN sein, bietet sich aber an. Was wäre die Alternative zu WLAN? Zigbee oder sowas. Ja. Ja, das war der Grund, warum ich mir das gekauft habe. Weil du die Möglichkeit hast, es lokal zu steuern über HTTP oder MQTT. Und das funktioniert echt ganz gut. Ja, ich hatte da keine Probleme mit. Das einzige Problem ist, wie gesagt, dass der WLAN-Empfang nicht der allerbeste ist wegen dieser Furzantenne da drinne. Ja, das Problem ist, es ist noch nicht mal das Problem, dass ich die Garantie verliere. Das Ding ist eh, glaube ich, mittlerweile schon älter als 2 Jahre. Ich will das nicht aufschrauben. Das Ding hängt direkt unten am Verteilerkasten im Keller dran. Wenn ich das einfach aufschraube und da drin rumlöte, ist keine so gute Idee. Ich müsste erstmal gucken, an welcher Sicherung das hängt, die Sicherung rausmachen. Und dann da habe ich aber keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich werde da nicht dran rumbasteln. Es funzt ja aktuell. Es funzt. Der WLAN-Empfang, sage ich nur, wenn es eine Sache gibt, die ich nicht gut finde, dann ist der WLAN-Empfang. Der WLAN-Empfang könnte besser sein. Bei mir geht's ja. Ich meine, ich habe einen Access Point im Keller stehen und einen Access Point hier oben im ersten Stock. Das deckt ja das ganze Haus ab. Ja. Deswegen, ich habe da kein Problem mit, aber so insgesamt könnte das ein bisschen stärkere, bisschen bessere WLAN empfangen, bisschen bessere Antenne verkraften. So. Und das hier mal zu. Das ist mal eine Sache, noch mal gucken. Gerade die GitHub-Trends durch. Was trendet denn heute? Ganz aktuell. Keine Ahnung. Docker OS X. Juckt nicht. AI. Coolify. Weekly. Weekly trendet. Okay. China-Chinesen Weekly. Das gibt's noch. Playwright ist von Microsoft? Das wusste ich gar nicht. Ja, Rest ist nicht so interessant. Okay. Ok. Matter. Ja, in der heutigen Zeit wäre es durchaus sinnvoll, sowas anzubieten mit WLAN und Matter. Beziehungsweise, das stimmt ja gar nicht. Du kannst ja Matter über WLAN machen. Matter ist ja eigentlich nur die Logik, das Protokoll da oben drüber, nicht die Übertragung. Also du kannst Matter über WLAN machen, du kannst auch Matter über Zigbee im Endeffekt machen oder über Thread. Also wenn heute einer sowas anbietet, dann würde ich sagen, es wäre sehr sinnvoll, tatsächlich neben WLAN auch noch Zigbee oder Thread und Thread zu unterstützen. Einfach, dass du möglichst breit kompatibel bist. Auf der anderen Seite, ey, wenn du WLAN-Unterstützung hast, dann hast du doch eigentlich zu 90% die Ladebox hängt ja meistens nicht so weit weg vom Schuss, dass kein WLAN-Empfang ist. Wobei, weiß ich nicht, manche Leute mit einem großen Hof und einer Garage, vielleicht ist da kein WLAN-Empfang mehr. Kann schon sein. Wäre möglich. So, lass uns mal gucken,
guck
was...
Mal hier.
Nein, wir gucken jetzt nicht hier. Was können wir uns heute mal angucken? FreeBSD in 100 Sekunden. Okay. Ich werde die Faszination von Roblox nie verstehen. Was ist das? Jetzt gucken wir uns nachher an. Bösartig, das üble Geschäft mit Wasser. Eieiei. Platin sah lange schon für den Sub. Excellent. Massive Subscription.
Subscriber.
Dankeschön. Und ich muss mal nachgucken, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Nee, hab ich nicht. Alles gut. Ja, ich sag jetzt ja auch nochmal, ich bin mir nicht sicher, wie lange ich heute am Start bin. Ich hab's gestern ein bisschen übertrieben. Ich war gestern 3 Stunden Fahrradfahren. Und auch sehr holprig am Boden. Und ich merke es heute übelst im Rücken. Ich habe deswegen auch ein bisschen Kopfschmerzen. Haben wir ja oft, wenn man ein bisschen Verspannung im Rücken hat. Und ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, jetzt 3 Stunden oder so am Rechner zu sitzen. Erstmal so nach dem Aufstehen. Moin Max, ich möchte mir mal laufen, aber suche gut Laufschuhe zu machen. Kannst du mir... Ja, kann ich. Zumindest die ich benutzt habe, kann ich dir empfehlen. Bei mir hatte das 2 Gründe, warum ich mir die gekauft habe. Erstens, weil ich ein bisschen schwerer bin und was Schönes Gedämpftes haben wollte, was aber eh zum Einstieg sehr sinnvoll ist. Und auch weiterhin immer sinnvoll ist. Schöne Kaschenschuhe. Was nicht so auf die Beine geht. Und ich habe mir Laufschuhe rausgesucht, den es in breit, in extra breit gibt, weil ich ziemlich breite Füße habe. Ja, also, was ich habe, ist den hier. Also, ich benutze... Nicht ASCII. Nombus. Immerhin. Ja. Also. Ich habe den hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den... Ich glaube, ich habe... 24 ist meiner, ne? Ich habe noch den hier. Den von letztem Jahr. Der sieht aber anders aus. Aber... Da gibt es schon 26 schon? Ah, Moment. Okay, sorry. Ich habe den 25, den 26er gibt es schon. So rum ist es. Ja. Also ich habe, genau. Ich habe den in... Meiner ist... Meiner ist so blau und orange. Letztendlich ist die Farbe aber vollkommen egal. Der hier ist nice. Den gibt es auch, falls du breitere Füße hast. Gibt es den auch in extra? In extra breit. Okay, gibt es gerade nicht. Den gibt es dann aber nur in einer Farbe. Oder nee, in 2 Farben. Ah. Der sieht stylisch aus, ja. Ja. Also, die Schuhe habe ich. Es gibt schon ein Nachfolgermodell 26, da scheiden sich aber die Geister dran, ob der wirklich besser ist. Manche sagen, sie wollen weiter mit dem 25er laufen. Manche sagen, ja, der 26er ist ein bisschen stabiler als der 25er. Also man muss sich daran gewöhnen. Wenn du damit anfängst zu gehen, kommst du dir vor, als wenn du auf Marshmallows läufst. Das ist wirklich sehr, sehr wobbly, wenn du da drauf läufst. Wenn du darauf anfängst zu joggen, also ich meine, wenn du gehst, ja, wenn du gehst, dann ist das sehr wobbly, aber sobald du anfängst zu laufen damit oder zu joggen, dann passt das. Und das Nice daran ist, wenn du das jetzt nicht verwendest, um neue Bestzeiten aufzustellen, dann würde ich den nicht unbedingt anziehen. Ist er halt sehr bequem. Und dadurch, dass der so eine, der hat auch so eine coole Gummilasche, ja, und die verkantet auch nicht. Der sitzt gut, ist mega bequem und halt auch für die Beine recht angenehm, weil die Dinger sehr stark dämpfen. Ja, man sieht das hier auch, wenn man sich das mal in einem Video anguckt. Wir gucken uns das Video jetzt nicht an, ich will es bloß mal zeigen, ob der vielleicht mal drauf drückt oder so. Ja, ein bisschen sieht man es ja schon. Ja. Dann siehst du, wie stark das überhaupt nachgibt, ja? Also das ist schon, das sinkt schon zur Hälfte ein. Drücken alle nicht drauf, haben da keinen Bock, oder? Wird nicht drauf gedrückt. Die zeigen ja einfach nur. Egal, der ist, kann ich dir empfehlen, den habe ich auch. Kann jemand mit Pascal, mit Object Pascal, nö. Aber du bist der Delphi-Meister. Dann müsstest du doch das eigentlich auch hinkriegen. Ist doch nicht so viel Unterschied. Stripes, Dankeschön für den Sub. Pog.
Subscriber.
Okay. Was haben wir denn auf YouTube, was wir uns angucken können? Komm, wir gucken uns das FreeBSD-Video an. Fireship ist immer nice.
FreeBSD.
By the way, die PlayStation läuft auf FreeBSD. Ich glaube sogar seit der PS2 schon. Also unter der Haube basiert die PlayStation auf FreeBSD. Hast du dir schon Black Ops 6 angesehen? Angesehen schon, gespielt nicht.
A complete Unix-like operating system, whose famously underappreciated code is the backbone of some of the most profitable
Guck! Er hat sogar hier drinne. Ja.
consumer tech products of the modern age. The Berkeley Software Distribution was a project led by Bill Joy in 1978 at UC Berkeley, where the goal was to beef up Unix with some extra features.
Excellent high-res video.
The original BSD died long ago, but lives on in OpenBSD, NetBSD, and its most popular variant, FreeBSD. Unlike Linux, it's
Ihr habt vielleicht schon mal was in der Richtung verwendet, nämlich wer OpenSense verwendet oder das alte FreeNAS verwendet hat. Schunas? FreeNAS? Das ist das Gleiche, ne? Die haben sich umbenannt. Das war auch BSD.
It's offered with a
pfSense,
non-copyleft
OpenSense.
license, which allows companies like Apple to borrow its code to power Darwin, aka macOS, iOS.
Ja, und unter der Haube ist das Ganze auch unter macOS und iOS drunter. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
watchOS, etc., then commercialize it with their own proprietary license. Nintendo and Sony also use it to power their Switch and PlayStation game consoles. WhatsApp used it to scale up to billions of messages, and it's loved on the server for its high-performance networking stack and reputation for bulletproof stability. The most striking difference compared to Linux, though, is its monolithic design. Linux is just a kernel and needs friends or modules like GNU to call itself a complete.
Please allow me to interject for a moment. Es ist nicht Linux, es ist GNU plus Linux.
Fleet OS. But in FreeBSD, the kernel, the drivers, and the userland tools are all developed and maintained together. It's a complete OS out of the box. And it's the desktop OS of choice for programmers at the top 0.01% of the programmer dominance hierarchy. It works with all the popular desktop environments like GNOME, KDE Plasma, Cinnamon, you name it. And it supports a surprisingly large collection of third-party software that can be installed via the Ports Package Manager. To get started, download FreeBSD to a
Leute,
thumb drive.
Vielleicht ist ja nächstes Jahr nicht das Jahr des Linux-Desktops, sondern das Jahr des BSD-Desktops.
And make it bootable. Now stick it into your computer and go through the guided install. As you begin to learn its ways, you'll be amazed by its incredibly comprehensive documentation. Now when you first pull up the terminal, it might look like Linux, but there are some key differences. This terminal is not Bash, the born-again shell, but rather the old-fashioned born shell. The Unix file system is the traditional default, but it also supports the Z file system, which does end-to-end checksumming and can take snapshots of the file system. To explore it, we can use...
Ist es nicht so, dass die mittlerweile sogar, haben die nicht in BSD mittlerweile auch den Teile des ZFS Linux Codes?
Familiar Unix commands like cd, and its root structure looks nearly identical to Linux, except for directories like rescue for rescue binaries, or this entropy file, which ensures that random numbers and cryptographic functions have enough randomness. Now, when a machine boots up, it runs an init system to configure the machine and run daemons in the background. On Linux, that's typically systemd, but FreeBSD takes a more traditional approach with rc scripts. When it comes to packages, you can install them as binaries just like a .deb or .rpm file, or you can use the Ports collection, which is a framework of makefiles and patches, custom tailored for installing applications from source. This has been FreeBSD in 100 seconds.
Das war aber sehr kurz und knackig.
And you're now one of the rare humans who can say, I use FreeBSD by the way. But an operating system is useless until you learn how to use it to solve problems in the real world. And you can start developing your problem-solving skills for free
jetzt,
today.
Jetzt kommt noch ein bisschen Sellout hinten dran. Ja. Ja, viele Teile des Internets laufen mit FreeBSD. Das fliegt bei vielen Leuten komplett unterm Radar. Und auch, dass so Dinger wie die PlayStation auf BSD laufen. Ich glaube, es hat er, wie gesagt, seit der PS2. Ist auch nicht so bekannt. Ne, was willst du in 100 Sekunden da großartig reinpacken noch? Oh. Verwaiste Autos auf Parkplätzen. Das ist mir auch aufgefallen an einem Parkplatz. Ich fahre ganz gerne so Richtung Spessart, ab und zu eine Runde wandern. Und auf dem einen Parkplatz steht seit über einem Jahr schon ein Auto, irgendein alter Opel, whatever, keine Ahnung. Der hat schon Heu drauf. Auf dem Fenster und der hat schon Moos an der Seite angesetzt. Also, ich glaube, der ist da auch, ist auch verwaist. Aber ich bilde mir ein, der hat sogar noch ein Nummernschild dran gehabt. Es vergeht keine Woche, wo Fireship nicht drei AI-Videos hochlädt, ja? Ich kann es dem aber nicht mal übel nehmen. Die Videos laufen immer richtig gut. Und als Content-Creator musst du halt leider gucken, dass du schon so ein bisschen zumindest die Welle mitschwimmst, was so Trends angeht. Was nicht heißt, dass du nicht zwischendurch auch andere Sachen machen kannst, die dir vielleicht mehr am Herz liegen. Ein bisschen mitmachen ist von Vorteil oftmals, ja. Ich nutze jetzt Linux für einen Minecraft-Server, hab's nur nicht hinbekommen, den Bildschirm ganz auszuschalten und dass ich ihn zuklappen kann und Moment, was? Du hast ein altes Notebook zweckentfremdet quasi, ja. Wenn du hart drauf bist, unloadest du einfach den Grafiktreiber. Falls das funzt an der Stelle. Oder du kannst bestimmt den Grafiktreiber blacklisten beim Boot. Habe ich noch nie ausprobiert, aber theoretisch müsste das funktionieren. Ja. Ja, Notebooks und Linux ist so ein Ding. Ich wüsste jetzt auch kein. Doch, mit X-Rander könnte man, kannst du wahrscheinlich. Du kannst bestimmt mit X-Rander. Kannst du deinen Bildschirm ausschalten irgendwie, gell? Geht das nicht irgendwie? Kann man da nicht sagen, irgendwie bla 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 und dann irgendwie off, Monitor off oder so? Irgendwie Screen, bla, Dings off. Das funzt, glaube ich, aber das probiere ich jetzt hier nicht aus. X-Rand hat nicht geklappt. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann lass es einfach an. Die paar Watt, keine Ahnung, 3 Watt zusätzlich da oder so. Ja, da kannst du die Helligkeit verstellen, aber ob du ganz ausschalten kannst, weiß ich nicht, ne? Vielleicht hast du Glück und du kannst den Display-Input umschalten auf den VGA-Output oder so und dann so aus. Wo ist dein Homelab-Setup-Video? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ein Homelab-Setup-Video habe. Hast du ein spezielles Video im Kopf, was du mal gesehen hast und jetzt wieder suchst, oder meinst du allgemein, ob es eins gibt? Ich glaube, so ein komplettes Setup-Video habe ich nicht gemacht. Ich habe meinen Serverraum ein paar Mal gezeigt, wo man die Switch und die 3D-Drucker und das ganze Zeug sieht. Aber so ein, ich laufe mal durch mein Haus und zeige die ganzen Sachen überall, habe ich noch nie gemacht. Da könnte ich euch vor allem mal meine High-IQ Heizungswasserdruck-Konstruktion zeigen. Ich habe mir ja bei Amazon sowas gekauft hier vor einer Weile. So ein, das haben wir auch im Stream gemacht, so eine Wi-Fi-Valve. Nichts mit Half-Life zu tun. So ein Ding habe ich mir mal gekauft vor einer ganzen Weile. Im Prinzip ist das ein Motor mit einem kleinen Microcontroller, wo du quasi Ventile drehen kannst. Und die habe ich aufgemacht, habe an das Relay für den Motor einen D1 Mini dran gelötet mit Tasmota drauf. Und jetzt kann ich über meinen Home Assistant den Wasserdruck für meine Heizung steuern. Also ich habe da unten auch so ein Ding und wenn die Heizung ein bisschen wenig Wasserdruck hat, dann drücke ich auf den Knopf bei mir im Home Assistant, dann macht das Ding das Ventil auf, die Heizung kriegt ein bisschen mehr Wasserdruck und dann mache ich das Ventil wieder zu. Das ist eine echt coole Konstruktion. Dashboard habe ich mal gezeigt in einem Video, aber da gibt es auch nicht jetzt so großartig was zu sehen. Ja, das. Dashboard habe ich mal hier gezeigt. So halbwegs hier Home Assistant Dashboard. Ja, Home Assistant Dashboard, das habe ich mal gezeigt. Das sieht im Großen und Ganzen immer noch so aus, wobei das halt ein bisschen ältere Home Assistant Version ist. Ja, da gibt's nicht so viel. Ja, hier unten, hier ist das, hier zeige ich das, guck mal. Hier sieht man nämlich die Kamera mit der Druckanzeige von der Heizung. Und wenn die Druckanzeige zu weit unten ist, dann drücke ich auf meinen Knopf. Man sieht es doch. Sieht man das hier auch irgendwo? Ja. Heizungsdruck. Heizungsdruck. Eigentlich total bescheuert benannt, das Ding, ne? Wenn ich da drauf drücke, dann geht dieses Wi-Fi-Ventilsteuerungsding hier an, dreht das Ventil auf an der Heizung und dann gucke ich hier drauf auf die Kamera und wenn es gut ist, mache ich wieder aus. Ich mache alles offline, ich mache nichts in der Cloud. Sehe ich nicht ein. Eines ist für mich eines der wichtigsten Voraussetzungen, wenn ich mir Smart Home Sachen kaufe, dass ich die gescheit offline verwenden kann. Leider, muss man sagen, fucken dich da die Hersteller oftmals so ein bisschen im Nachhinein ab, so nach dem Motto, ja, ja, Offline-Steuerung, kein Problem, nach dem nächsten Update geht es nicht mehr. Oder wir schalten es jetzt ab oder solche Dinger. Das ist manchmal ein bisschen kacke. Deswegen, am liebsten benutze ich Hardware, die ich custom flashen kann. Zum Beispiel mit Tasmota drauf oder ich habe auch teilweise Sachen mit meiner eigenen Firmware drauf. Aber Sachen, wo ich quasi das bestimmen kann, was drauf läuft. Deswegen habe ich habe ein paar Überwachungskameras. Ich habe am Hoftor was. Ich habe für den Hof, für Keller unten, das, was ihr gesagt habt. Ich habe, glaube ich, 5 Stück oder so. Und das sind China-Kameras. Aber China-Kameras mit lokalem RTSP. Das sind Reolink-Kameras. Das sind billige China-Dinger hier, die ich habe. Ich kann ja allerdings nicht mehr sagen, welche Kameras ich genau habe. Ich habe eine im Hof hängen, die sieht der hier relativ ähnlich. Man muss bei denen aber genau gucken, weil die haben Kameraversionen mit lokaler Möglichkeit und welche, die nur über die Cloud gehen. Und Sachen, die nur über die Cloud gehen, sind halt komplett für den Arsch, kannst vergessen. Ja. Ich habe zum Beispiel so eines von diesen Kameras hängt im Hof bei mir. Und da gehe ich per RTSP dran und rufe den Stream ab. Fertig. Dann habe ich noch zwei alte Wisecams. Nee, nicht mal die eckige. Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr hier. Ja, zwei alte Wisecams mit custom geflashter Firmware. Ganz praktisch, weil die haben so einen magnetischen Fuß und hängen dran. Ja, die hier im Keller, die ich euch gerade im Video gezeigt habe, die so eine Wisecam, weil das ist praktisch, die klebt quasi so an der, da ist so eine Metalltonne gegenüber von der Heizung. Da klebt die dran mit dem magnetischen Fuß. Ansonsten habe ich Reolink-Kameras. Die sind nicht sonderlich geil. Ja, die sind auch sehr schwachbrüstig, was CPU und sowas angeht. Und die haben auch manchmal ein paar Fehler im Stream. Aber das Gute ist, die haben einen lokalen RTSP-Stream. Und sobald du einen lokalen RTSP-Stream hast, ist gut. Wenn das funktioniert, ohne Cloud-Verbindung. Ja, es gibt ja auch Kameras, die schalten sowas ab, wenn sie keinen Ping in die Cloud kriegen und sowas. Was nimmst du als Backup? Bamboo Lab kenne ich gar nicht. Was ist Bamboo Lab? Nie gehört. Das ist jetzt irgendeine 3D-Drucker-Geschichte. Was ich benutze, ich habe so ziemlich die einfachste Backup-Variante überhaupt. Ich habe eine externe Festplatte an meinem Server und da wird nachts drauf geairsynkt. Fertig. Was für ein Sensor ist das für die Luftqualität? Das kann ich dir zeigen, weil... Leute, pass mal auf. Jetzt Premiere. Weil mir vom Fahrradfahren ein bisschen der Rücken wehtut. Premiere, Leute. Es kann sein, dass ich gleich weg bin, weil ich irgendein Kabel abgerissen habe. Premiere, ich verwende zum ersten Mal im Stream meinen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich hoffe, es fällt nichts runter. Oh! Knapp. Close! Die Xbox hängt an der Tischkante. Okay, so. Ich habe so gerade gehört, dass so ein bisschen gemacht hat. Okay, Xbox verschoben. Moment, Tisch. Also, da seht ihr mal, ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Aber ihr könnt euch überlegen, wie oft ich den verwende, wenn ich jetzt nicht mal weiß, ob der fehlerfrei hoch und runter fährt oder irgendwie was abgerissen wird. Okay, ich muss mal ein Ohr aus dem Headset rausmachen. Oh, was ist das? Moment. Ah, geht. Hört ihr es eigentlich? Hört ihr eigentlich im Hintergrund, dass das jetzt so macht? So Inge? Ja. Okay, nice. Exzellent. Hört man nicht. Zu gutes Noise Cancellation. Exzellent. Sehr schön. Gefällt mir. Hey, mein Schreibtisch ist mal wieder oben. Sachen gibt's. Ich habe mir diesen Schreibtisch extra geholt. Ein Jahr oder so, nachdem ich hier eingezogen bin. Ich mir gedacht habe, ey, höhenverstellbarer Schreibtisch, richtig gut für den Rücken. Ich habe den dreimal verwendet und nie wieder hochgefahren. Eigentlich sollte ich das machen, weil ich sitze so viel vorm Computer. Ich sitze 8 Stunden Homeoffice-technisch vorm Computer. Ich sitze danach vorm Computer. Also, es hat sich ja im Vergleich zu früher nichts geändert. Außer, dass ich jetzt regelmäßig eine Runde rennen gehe und ab und zu mal 1, 2, 3 Stunden Fahrrad fahren gehe. Ich sollte, wenn ich's, also für mich selbst wäre es wahrscheinlich sehr sinnvoll, wenn ich einfach 50% des Tages an diesem Stehschreibtisch wirklich stehen würde. Weil stehen einfach um ein Vielfaches gesünder und angenehmer auch für den Rücken ist, als auf 7:30 Schepp sitzen. Wo sind wir gerade stehen geblieben? Was wollte ich euch denn jetzt zeigen? Ich wollte euch... Luftqualität. Da habe ich einen von Ikea. Mal gucken, das habe ich gestreamt. Bilde ich mir ein. Ja. Den hier habe ich. Hier, Ikea Windrichtung. Heißt das Windrichtung oder was? Windrichtung. Exzellent. Oh, was ist da los? Wort lädt nicht. Doch, Wort lädt. Da ist er. Da ist er. Aber freu dich mal nicht zu früh. Ich kann dir den nicht empfehlen. Ja. Genau, also wir haben nämlich noch ein bisschen Spezialzeug gemacht mit dem Luftqualitätssensor. Und zwar, wir haben ein ESP32 eingebaut, damit ich die Werte abgreifen kann vom Luftqualitätssensor. Und wir haben noch einen BMP 280, glaube ich, angeschlossen für Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Ja, hier unten ist der Luftqualitätssensor. Das ist hier mit diesem Lüfter, der dann quasi ein bisschen Luft dem Ding zuführt. Ich kann dir das Ding aber nicht empfehlen. Ich habe den Sensor nicht. Ja, also ich kann dir das Ding nicht empfehlen, weil das zu schnell verstaubt. Das verstaubt so schnell, dass du das eigentlich einmal im Monat sauber machen musst. Und reinpusten reicht nicht. Wahrscheinlich muss man den Staubsauger dran halten. Und noch wahrscheinlicher müsste man sogar aufmachen und absaugen. Also der hat mir zu hohe Maintenance-Intervalle, dieser Sensor. Deswegen benutze ich den mittlerweile auch nicht mehr. Ich sehe den hier, der steht hier mir gegenüber. Steht er hier auf dem Schrank. Aber das war's auch, der ist aus. Ja, hier wurde gelötchampt. Ey, hier war noch nicht alles. Ja, hier habe ich alles dran, genau. Ja. Hier sieht man's, hier ist alles dran jetzt. Guckt hier. Ist der Microcontroller dran? Der Luftfeuchtigkeit-Temperatursensor. Und am Ende haben wir uns das auch in Tasmota angeguckt, dass es alles funktioniert. Wie machst du das Chatfenster so schön? Du meinst, dass es so transparent ist oder meinst du die Cuts dabei? Du meinst das hier unten? Das ist ein Browser-Overlay. Also unter der Haube ist es ein Browser. Browser mit einer transparenten Hintergrundfarbe. Einfach Browser. Kannst du auch machen. Browser Source in OBS hier. Ich zeig's jetzt, das ist hier das Browser Source. Ich zeig's jetzt nicht genau, das hat irgendeinen Custom Link. Das ist von, ich glaube, Streamlabs oder so. Aber es ist im Prinzip eine Browser Source mit einem transparenten Hintergrund. Ich muss gleich eine Runde Nacken- und Rückenmuskelübung machen. Chat, wollen wir das zusammen machen? Wollen wir zusammen eine Runde? Nee, das war meine Ihr liegt noch alle im Bett. Das machen wir, bevor ich Mittagessen gehe. Bevor ich Mittagessen gehe, machen wir zusammen 15 Minuten Rücken- und Nackenmuskelübung. Weil ihr seid auch alles Kellerkinder wie ich und hockt den ganzen Tag vorm Rechner. Ups. So, was gucken wir uns denn jetzt an? Was haben wir hier? Ist diese KI-Halskette illegal? Omi. Moment, die testen nicht die Oma. Omi. Das ist doch wieder irgendwie... Das ist irgendein AI-KI-Schwachsinn, den keiner braucht, weil er, predikte ich jetzt einfach mal, überhaupt nichts mit KI zu tun hat. Man schreibt einfach mittlerweile überall KI drauf. Ob es was mit KI zu tun hat oder nicht, ist egal. Da muss ich sagen, ich bin ja da selbst schuldig. Und zwar beim alten Arbeitgeber, da ging es mal drum, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Da ging es ja drum, da gab es mal so einen Ideenwettbewerb, was man cooles Neues machen kann. Und da habe ich gesagt, ey, Leute, unsere Knowledge Base und Doku ist so scheiße, also ich habe das natürlich ein bisschen schöner verpackt, ja, aber die ist so kacke, da findet niemand was drinne. Wollen wir nicht die Sachen in irgendeinen Chatbot füttern und dass man den Chatbot dann fragen kann? Und nachdem sich das irgendwie keiner vorstellen kann, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe eine Webseite gebaut, die hardcoded Chat-Antworten drinne hatte. Da konntest du dann zum Beispiel fragen so, was gibt's heute Mittag in der Kantine? Und wenn er das Wort Kantine gematcht hat, dann hat das Ding halt einfach ausgegeben, es gibt heute bla bla bla. Ja? Das ging auch nur für den Demo-Tag. Für keinen anderen Tag ging das. Und da habe ich das Ding aufgemacht, habe das gezeigt, da kann man dir den Chatbot fragen und sonst wie. Das war die hardcodedste, unintelligenteste Sache ever. Hatte mit einem ordentlichen Chatbot und Indizierung von Null nichts, aber auch gar nichts zu tun, ja. Aber ich habe das Ding gezeigt, das fanden sie alle toll. Also, heutzutage wird jeder Scheiß als KI verkauft, ne? Habe ich mir gedacht, können wir doch auch mal machen. Dabei habe ich einfach nur die Antworten hardcoded. Was haben wir denn sonst noch? Komm, wir gucken uns das jetzt an. Ich will eigentlich nur wissen, ob ich recht habe mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass es mit KI wahrscheinlich wieder nichts zu tun hat und jeder KI drauf schreibt, obwohl eine KI nicht drin ist.
Guck mal hier, eine Halskette, die eine Wanze ist. Ja, wirklich, ich habe hier die sogenannte... Guck mal hier, eine Halskette, die eine Wanze ist. Ja, wirklich, ich habe hier...
Das Ding sieht auch hässlich wie die Nacht aus, oder? Das sieht aus wie ein schlecht 3D gedrucktes Gehäuse. Wahrscheinlich ist es ein schlecht 3D gedrucktes Gehäuse.
Die sogenannte Omi-Halskette um den Hals. Vorher hieß die Friend und die kostet 60 Euro. Da ist ein Mikrofon drin und die hört permanent zu. Also wirklich permanent. Die schickt die ganze Zeit auf.
Das ist ja wunderbar gepaart mit dieser Windows-Software, die dein Desktop permanent aufzeichnet. Da hast du alles. Da hast du permanente Desktop-Aufzeichnung bei Microsoft und permanente Soundaufzeichnung bei Omi. Excel, das brauche ich.
Audiodateien in die Cloud und lässt die dort transkribieren. Ja, und das
ganz
alles
toll.
Wird gespeichert und zusätzlich...
Und wahrscheinlich auch ganz toll für die Leute, die dir über den Weg laufen und mit dir reden, dass dann ihre Sachen auch in der Cloud sind. Ach, wahrscheinlich ist deswegen illegal, weil du Leute aufzeichnest, die dir kein Einverständnis gegeben haben dazu.
Ich gebe auch eine Zusammenfassung jedes einzelnen Gesprächs, was ich so führe. Also jedes Gespräch, was ich erlebe, egal ob privat oder beruflich oder sonst was. Und noch krasser. Ja.
An sich, mal von den ganzen Datenschutzbedenken und alles mal weg, ja, oder auch, was macht der Anbieter mit den Daten, sondern alles weg. Ist das eine praktische Sache, ja? Wie oft habe ich mir schon überlegt, so nach dem Motto, Moment, was hat die jetzt gesagt? Soll ich um 10 Uhr oder um 11 Uhr da sein? Und so solche Gedanken. Das hat ja jeder öfters. Ah, Mist, weiß ich nicht mehr. Ja, oder wie war das vor 2 Wochen, wo ich beim Bäcker war? Was habe ich da nochmal bestellt und so? Da ist das sicherlich praktisch. Ist halt die Frage, ob die... Es ist praktisch, die Bedenken überwiegt, die ich habe mit sowas. Und aktuell ist das nicht der Fall. Ich habe mehr Bedenken, als dass ich es praktisch finde. Ja, mitschreiben, da musst du ja mitschreiben. Da musst du dir erstmal drüber Gedanken machen, okay, ist das jetzt so relevant, dass ich mitschreiben muss? Und ja, ich schreibe jetzt mit und ich schreibe doch beim Bäcker nicht mit. Aber vielleicht denke ich mir trotzdem in 3 Wochen, was habe ich das letzte Mal bestellt? Ja, also, Es ist schon praktisch. Ja, gerade wenn das automatisch transcribed wird. Das funktioniert ja. Meine Streams werden auch immer schief alle automatisch transcribed. Deswegen kann man, ne? Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, hier nochmal zeigen, was der Max da wieder für High-IQ-Sachen gebaut hat. Also nicht ich, sondern der Sirius Max. Ja, also du kannst hier zum Beispiel Wort, wenn wir jetzt hier mal suchen nach Keck W zum Beispiel, dann sieht man, dass ich hier um 2 Stunden 41, 53 Sekunden habe ich Keck W gesagt. Moment, lass mal überprüfen, ob das stimmt. Keck W? Siehste? Keck W? Also das Transcriben von meinen Streams Funst. Also prinzipiell ist diese Technik ausgereift, ja? Okay, weiter.
Omi verspricht, dass es aus dem ganzen täglichen Laberbrei einzelne Termine raushört und die dann automatisch in meinem Kalender speichert. In diesem Video finde ich heraus, ob man womöglich eine Straftat begeht, wenn man das Ding benutzt und auch, ob das Gerät die versprochenen Funktionen wirklich liefert.
Okay, ich nehme das zurück. Es sieht nicht aus wie ein schlecht 3D gedrucktes Gehäuse. Es sieht nämlich nicht aus wie ein 3D gedrucktes Gehäuse. Oder jetzt nicht mehr in der Nahaufnahme. Es sieht aus wie ein insgesamt sehr merkwürdig gemachtes Gehäuse.
Kleiner Spoiler schon mal. Ich habe zwischendurch wirklich dran gezweifelt, ob das wirklich wahr ist, was ich da auf meinem Smartphone-Display gesehen habe.
Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei...
Also, wenn ihr euch auch so einen Spitzelanhänger kaufen wollt, dann sind euch eure Privatsphäre und eure persönlichen
Daten... Und was kommt jetzt? NordVPN! Ach nee.
Eigentlich ziemlich egal. Aber wenn euch eure eigenen Daten am Herzen liegen, dann könntet ihr euch
Incogni
anschauen. Die sponsern nämlich dieses Video. Ja, und Incogni, das ist ein Dienst, der automatisch eure persönlichen Daten aus den Fängen von Datenhändlern befreit.
Chatke, ich habe gerade in meinem Tee... Ich hab ganz stinknormalen Kamillentee. Irgendwelche Bröckchen drinne gerade. Ich frage mich, wo die herkommen. Vermutlich ist es nicht so gesund, wenn ich das weiter trinke. Ich lasse das mal lieber.
Ja, es gibt leider hunderte von diesen Datenhändlern, die eure Daten entweder legal oder sogar illegal aus irgendwelchen Server einbringen.
Okay, wir skippen denkt, mal kurz die Werbung.
Ende. Also, das hier ist der Omi-Anhänger. Und falls ihr jetzt denkt, hä, da war doch neulich schon mal so ein Ding Thema bei 3003, das hieß aber Friend.
Meinst du, sind Reste von der Blüte? Nee. Das ist ein Teebeutel, da ist nichts mehr drin.
Oder so? Ja, das ist korrekt. Da ging es aber nur um die Ankündigung eines...
Aus dem Wasserhahn möglich, ja.
...solchen Mithöranhängers. Und wir haben ja jetzt einen da. Kurzfassung, es gibt einen kommerziellen Nicht-Open-Source-Anhänger, der heißt Friend und ist bislang nicht erhältlich. Es gibt aber auch einen Open-Source-Anhänger, der schon länger in Entwicklung ist. Und ja, der hieß bislang auch Friend, wurde aber nun in Omi umbenannt. Und Aha. Das wird vermutlich mit dem Nicht-Open-Source-Friend-Anhängermachern zu tun haben. Die haben ihr Produkt nämlich laut United States Patent und Trademark Office als Marke angemeldet. Nick Shevchenko, der
Man kann das Wort Friend als Marke anmelden.
Der ist Open Source Anhängers, ja. Der
man kann auch Apple als Marke anmelden,
ja,
warum nicht?
Der hat wahrscheinlich auch einen Rap-Diss-Track gegen den anderen Friend-Macher hochgeladen, aber okay. Ich habe jetzt also die Open Source Variante namens Omi um den Hals hängen und da ist tatsächlich nicht nur die Software Open Source, sondern auch die Hardware. Man kann sich das Ding mit Standardbauteilen und einem 3D-Drucker selbst bauen. Also ich muss jetzt selber nochmal auf die...
Okay, doch, schlecht 3D gedrucktes Gehäuse.
Seed Studio Shao NRF52840 ja. Synthboard ist das Herzstück. Da muss man...
Ich kenne das Board jetzt nicht, aber das ist irgendein Funkding. Macht durchaus Sinn, ja.
Allerdings noch einen Akku einbauen und das Gehäuse 3D drucken und einen Schalter einbauen und so. Da hatte ich keine Lust zu, deswegen habe ich das Ding komplett bestellt. Das hat dann inklusive Versand 60,90 Euro gekostet. Ja, okay, und dann hat der Zoll halt nochmal 17,38 Euro obendrauf berechnet. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen
Zoll.
Ist. Ist auch egal. Jedenfalls sieht das Ding tatsächlich auch sehr selbst gebastelt aus.
Er hat also zumindest Glück gehabt, dass er anscheinend nicht hin musste zum Abholen.
Ist auch lustig, dieser
Ich weiß, ich habe die Story, Recycle Story, ich weiß, ich habe schon dreimal 250 Milliarden Mal erzählt, aber es triggert mich jedes Mal, wenn ich an Zoll denke. Ich habe mir einen Ambilight bestellt für meinen Fernseher, so ein Ambilight zum Nachrüsten. Ja. Ja, so ein Ding habe ich mir bestellt. So ein Set. Gibt's mittlerweile nicht mehr. Die Seite ist auch weg. Ja, und da kann man, wird quasi der Bild-Input wird quasi umgewandelt zu einem, du klebst ja so LED-Streifen im Endeffekt. Ja. Im Endeffekt klebst du die LED-Streifen hinten an den Fernseher und der macht dann den Bildinhalt zu Farben. Ja, sieht dann so aus. Ja, also eigentlich ist sehr cool, habe ich seit Jahren schon. Und funzt auch ziemlich gut. Immer noch. So, zumindest so ein Ding habe ich mir bestellt. Gab es damals so in den USA zu bestellen. Also, bestellt, passt. Die kümmern sich um Zoll und alles. Natürlich, wie immer, bei allem, was ich aus den USA bestelle. Die Chinesen kriegen das deutlich besser hin. Lohnt sich das? Ja, ich finde schon. Ich finde, das ist sehr praktisch. Ich habe aber auch ein sehr, sagen wir mal, günstiges Setup dafür. Bei mir, weil ich habe einfach eine leere... Guck mal, sieht's hier eine leere weiße Wand dahinter. Die ganze Wand ist einfach nur weiß und leer hinter meinem Fernseher. Man sieht sie übrigens im Hintergrund, glaube ich, ein bisschen. Dass es was macht, aber das ist einfach zu hell. Ja. Naja. Zumindest, wie so immer, bei Sachen aus den USA, ne, die Chinesen kriegen das besser hin, die schreiben da einfach irgendeinen Crap drauf, der Zoll glaubt das dann, oder was auch immer. Die Amis kriegen es nicht hin, es landete beim Zoll. Und dann musste ich zum Zoll hin und der Typ wollte von mir wissen, was es ist da drinnen. Also wie gesagt, ich sag nochmal, hier sowas habe ich bestellt. Ja, der ist ein bisschen outdated, auch mit Standards und sowas. Also so eine Box habe ich bestellt, war da im Endeffekt drin. Ja. Habe ich ihm das gezeigt, habe ich gesagt, hier, das ist ein Ambilight-Nachrüst-Kit für einen Fernseher. Und dann hat er das Wort Fernseh gehört und hat in seiner Liste, weil beim Zoll ist es so, du musst auf unterschiedliche Güter unterschiedliche Sachen bezahlen. Und dann sagt er zu mir, ah, okay, Fernseh, und guckt dann in seiner Liste für Fernsehgeräte nach. Und sagt, nein, nein, da ist kein Fernseh drinne. Das ist ein Nachrüstkit mit LEDs und sowas, was man an den Fernseh dran macht. Und dann wusste er nicht, welche Gerätekategorie das ist. Meine Güte, ey, was ein Act. Ich weiß nicht, was er dann am Ende eingetragen hat. Riesenakt, Alter. Bis ich dieses Package hatte. Ich meine, das Ding ist so groß wie eine Hand ungefähr. Wie kann man ernsthaft denken, dass das ein Fernseher ist? Gut, da ist ein Screen vorne drauf, okay. Okay, ganz ehrlich, wenn ich mir nur das Bild angucke, ne? Wenn ich mir nur den Namen und das Bild angucke und ich habe keine Ahnung davon, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, okay, wird ein Screen sein, aber... Beleuchtung, wahrscheinlich war es dann am Ende irgendwas mit Beleuchtung, ich weiß es nicht mehr, was er genau da, zumindest habe ich das dann bekommen. Ganz ehrlich, DHL verzollen ist das allerbeschissenste ever gewesen. In Leipzig, nee, Leipzig? Wo ist der DHL Zoll? Leipzig. Das sind die allergeilsten gewesen, ne? Habe ich auch in den USA bestellt bei irgendwelches Microcontroller-Zeug. DF-Droid oder so, irgendwo habe ich Microcontroller-Zeug bestellt in den USA. Ich habe angekreuzt, dass die sich um den Zoll und alles kümmern sollen. Und auf einmal liegt das Ganze dann beim Zoll Leipzig. Liegt ewig rum und hin und her und sonst was. Eigentlich sollten die sich da drum kümmern. Auf einmal kriege ich eine Mail, ich soll Sachen ausfüllen. Da habe ich gedacht, Leute, das macht doch der Hersteller alles. Und irgendwie haben sie es halt alle nicht hingekriegt. Und ich kann mich nur noch an eine Sache erinnern. Ich habe dann beim Zoll Leipzig angerufen und wollte von der wissen, so, wie ist das denn jetzt? Also, ich habe das hochgeladen, da, im Status, da tut sich immer noch nichts. Was ist denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Und da sagt die zu mir am Telefon, ah, das kann ich Ihnen auch jetzt nur nicht sagen. Oder so in der Richtung, so mit sächsischem Dialekt. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und ich dachte, ja, aber da steht doch da, ich soll hier anrufen, wenn ich es nicht weiß. Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen jetzt. Oh Mann. Das war auch sehr hilfreich, der Zoll in Leipzig, Alter. Zumindest, ich bin zu dem Schluss gekommen, kannst du vergessen? Also habe ich dem Hersteller in den USA geschrieben, habe gesagt, Leute, ich weiß, es liegt nicht an euch, aber ich habe das Ding express bestellt und ich habe das mit Zollmanagement bestellt. Und es hängt jetzt schon seit fast einer Woche im Zoll. Wenn es jetzt noch eine Woche braucht, dann ist es zu spät da, dann brauche ich es nicht mehr. Ich werde dann die Annahme verweigern und das zurückgehen lassen. Es liegt nicht an euch, ihr könnt nichts dafür, aber was soll ich denn machen? Und ihr werdet es nicht glauben, die Amis haben sich darum gekümmert. Die Amis haben am nächsten Tag da angerufen und einen Tag später was freigegeben. Hätte ich gleich machen sollen, anstatt mit der vom Zoll zu telefonieren. Gut, gucken wir mal weiter.
Definitiv mit der Bastelschere ausgeschnittene Dankezettel, aber auf jeden Fall hat das Teil auf Anhieb funktioniert. Ich habe die benötigte App auf meinem iPhone installiert, auf Koppeln gedrückt, ja, und fertig. Das war wirklich sehr unfrickelig. Ja, und jetzt ist das Teil wirklich permanent mit meinem Telefon verbunden und transkribiert alles.
Moment. Im Prinzip ist das gar nicht, hat das doch gar nichts mit AI zu tun. Das Ding ist einfach nur ein Mikrofon mit Batterie. Sehe ich das richtig? Mikrofon, Batterie, Bluetooth. Die Aufnahmen werden ans Smartphone übertragen. Das Smartphone lädt das hoch in die Cloud und dort läuft dann im Endeffekt irgendeine Transcribe-Geschichte drüber. Wie teuer? Was hat es irgendwie gekostet? Ich habe es vergessen. 60 Euro hat er dafür bezahlt. Also hat eigentlich, also im Prinzip kannst du das selbst machen. Das ist halt nur ein nettes Gadget für permanent Mikrofon mit Akku.
Ich kann euch jetzt auf jeden Fall mal live zeigen, wie das da funktioniert. Test, Test, Test. CT3003 ist der tollste YouTube-Kanal der Welt. Schubidum, Schwuppdizität, Lieblingswort. Also ich heiße Keno und wohne in Hannover.
Schwuppdizität, das kann das?
Sage komische Sachen ins Mikrofon, um die Transkription zu testen. Und eigentlich müsste das da jetzt stehen. Ich kann leider nicht sehen, was da gerade passiert. Aber theoretisch müsste das gerade mit transkribieren. Ja, und dieses Transkribieren, das macht es halt wirklich den ganzen Tag. Anders als zum Beispiel bei aktuellen Google- oder Samsung-Smartphones, die ja lokal auf dem Gerät transkribieren können, macht OMI quasi eine Standleitung zu dem Transkriptions-Cloud-Service DeepGram auf und streamt da permanent
über Smartphone natürlich.
Alles hin, was das Mikrofon so hört. Also der OMI-Anhänger ist mit Bluetooth mit meinem Telefon gekoppelt, das Handy streamt das Audio zu DeepGram.
Im Prinzip ist da dran null AI. Das ist ein Mikrofon an der Batterie, was per Bluetooth ans iPhone die Sachen überträgt und das iPhone lädt das hoch.
Und DeepGram.
Das Ding hat wahrscheinlich noch nicht mal einen Speicher. Ich hoffe, die haben in der App einen Buffer, wenn die Internetverbindung nicht funktioniert.
Schickt Text zurück. Und pro Stunde gingen da bei meinem Test übrigens mehr als 80 Megabyte Daten rüber. Also gerade unterwegs mit Mobilfunk-Internet kann das teuer werden. Und die permanente Übertragung geht natürlich auch auf den Akku des...
Siehst du, so weit sind wir in Deutschland schon, dass 80 MB die Stunde teuer werden können. Von Arsch,
Telefon. Ja? Der Akku vom OMI-Anhänger selbst, der hält erstaunlich lange, nämlich bis zu 6 Tage lang. So, aber jetzt wird's krass. Man kriegt nicht nur jedes im Alltag gesprochene Wort als Text geliefert, sondern die Software erkennt die jeweiligen Gespräche auf und fasst sie dann zusammen. Das passiert natürlich auch in der Cloud über einen KI-Dienstleister. Kurzer Einschub, ganz wichtig. Ich habe natürlich beim...
Warum hatte der da gerade einen SNES-Controller in der Hand? Habt ihr das auch gesehen? Steuert er damit vielleicht seine Aufnahme? Kann das sein, dass du das als Fernbedienung benutzt?
Mein Test, immer alle Personen vorher um Erlaubnis gebeten, dass ich die Gespräche mit dem Ding hier transkribieren lasse. Ne? Also ganz wichtig. Ja, und auf jeden Fall funktioniert diese Erkennung und Zusammenfassung gruselig gut. Also da habe ich manchmal wirklich gedacht, ist das jetzt Zauberei oder was? Also ohne, dass ich irgendwas mache. Also ich sage jetzt nicht, hier fängt jetzt ein neues Gespräch an, hier hört das alte auf, sondern das klappt alles komplett automatisch. Achso, ja, und die Gespräche können auf Deutsch sein, aber die Zusammenfassung zeigt die App bislang nur englischsprachig an. Hier seht ihr zum Beispiel die Zusammenfassung eines 3003 Team-Meetings. Und es stimmt tatsächlich alles. Und das Krasse ist, dass da sogar Action-Items rausdestilliert worden sind. Also konkrete Aktionen, die einzelne Teammitglieder machen wollen. Mhm. Und noch krasser, wenn das System irgendwo im Gespräch einen konkreten Termin raushört.
Kann das Coole bei der Sache ist halt, dass das im Nachhinein eben durchsuchbar ist.
Auf Wunsch automatisch in den Kalender eintragen lassen. Und auch das, muss ich leider sagen, hat in meinen Tests gut funktioniert. Also das System hat seinen eigenen Namen falsch geschrieben, also Omi mit H und auch Heizkette statt Halskette gehört. Aber naja, steckt noch in den Kinderschuhen. Das Erstaunliche ist sowieso, dass die Transkription oft unvollständig ist und auch so, ja, und so komisch fragmentarisch. Aber dass die Zusammenfassungen daraus sind trotzdem gut, weil, ja, die KI schließt die Lücken. So, und jetzt denkt ihr wahrscheinlich zwischen so einem Arbeitsmeeting und so einem privaten Gespräch, da liegt ja sicherlich auch einige Zeit Pause dazwischen. Ja, ich habe deshalb mal als Experiment zwei Ausschnitte aus YouTube-Videos direkt ohne Pause hintereinander abgespielt. Und zwar mit exakt den gleichen Sprechern und um das mal etwas schwieriger zu machen, sogar mit Regiolekt. Also einmal Elden Ring die ganze Geschichte auf Hessisch und einmal Halo die ganze Geschichte auf Hessisch. Beide von Game 2. Und ja, das OMI-System hat die Themen nicht nur korrekt erkannt, sondern auch wirklich gut zusammengefasst. Achtung, wenn ihr keine Spoiler zu den Spielen sehen wollt, mal kurz vorspulen.
Was ist denn Halo auf Hessisch? The Master Chief oder was? Was ist denn was?
Ja, das habe ich wirklich einfach direkt hintereinander abgespielt und hat sofort alles erkannt, obwohl es die gleichen Sprecher waren. Oder hier bin ich einfach Schuhe kaufen gewesen und ja, das wurde auch erkannt. Ich habe wirklich Schuhgröße 47. Also die OMI-Software packt dann auch an jedes Gespräch so einen Tag dran, also sowas wie Arbeit, persönlich, sozial oder Gesundheit. Ja, und ihr hört das
jetzt aus, dass
ich das Ganze rein aus technischer Sicht sehr beeindruckend finde.
The Master Chief fliegt auf den Halo-Ring. Oder wie? Darf man sich das dann überlegen? Das, ich meine, so in der Richtung muss das sein. Der Master Chief steigt ins Flugzeug.
Ja. Und ja, ich kann mir sogar vorstellen, warum man das praktisch finden kann. Alleine dieses automatische Termine eintragen, das finde ich schon auch ziemlich praktisch. Aber für mich steht auch ganz klar fest, dass ich das Teil nach diesem Test nicht mehr benutzen werde, weil das einfach allen anderen Menschen um mich herum total unfair und rücksichtslos gegenüber.
Das stimmt wohl.
Natürlich wollen die meisten Menschen nicht, dass ihre privaten Gespräche mit mir archiviert werden. Im Arbeitsumfeld ist das Ganze meinen Erfahrungen nach etwas weniger unbeliebt, aber auch da gibt es natürlich viele Leute, die das...
Es ist sicherlich per Policy bei vielen Läden gar nicht erlaubt, dort irgendwie was mitzuschneiden, ohne dass es klar ersichtlich ist. Also eventuell bist du da sogar nur ganz knapp auch von der Abmahnung entfernt, wenn man sowas macht.
Verständlicherweise nicht wollen. Interessant ist übrigens auch...
Wird keiner merken, wirst keine Abmahnung kriegen, aber ist es auf jeden Fall nicht erlaubt.
Auch wer eigentlich die API-Kosten für das ganze Zeug bezahlt. Also wenn ich mir hier die Open-Source-Version anschaue, dann muss ich da eigene API-Tokens reinwerfen. Aber hier in meiner Version, da ist das alles freigeschaltet. Das heißt, ich kann 24/7 Audio in der Cloud transkribieren lassen und zusammenfassen lassen. Das kostet ja Geld.
Da lohnt sich doch eigentlich schon, so ein Ding zu kaufen, den API-Key abzugreifen, was garantiert irgendwie möglich ist, und das dann selbst zu verwenden. Da hast du die 60 Euro schnell wieder drinne.
Also der Macher von dem Projekt, Nick Shevchenko, ja, der sitzt in San Francisco, der ist 24 Jahre alt, hat schon zwei Startups verkauft und sagt, er sei ein Peter Thiel Fellow, also dem durchaus umstrittenen Silicon Valley Milliardär. Das kann also sein, dass das Geld von Investoren oder so kommt. Wir haben Shevchenko mal gefragt und bislang keine Antwort bekommen. Wenn da vor Veröffentlichung des Videos was eintrudelt, dann würde ich das hier jetzt reinschneiden. Ja, kurz vor Veröffentlichung des Videos hat sich Nick Shevchenko tatsächlich ganz freundlich bei uns gemeldet, wegen Zeitzonenproblemen, sag ich mal. Haben wir allerdings kein Interview mehr vor Veröffentlichung hinbekommen. Ich werde aber sehr wahrscheinlich trotzdem mit ihm sprechen und
das, was ich rausbekomme, schreibe ich dann in einen angepinnten Post in die Kommentare. Wenn ihr noch was wissen wollt von ihm, könnt ihr mir das auch schreiben. Ich versuche, ihn das dann zu fragen.
Aber ich habe am Anfang ja angekündigt, es gibt ja im deutschen Strafgesetzbuch den Paragraphen 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Und da steht drin, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt erstens das nicht öffentlich gesprochene Wort...
Es geht nicht um das Hochladezeitpunkt des Videos, es geht um den Schnittzeitpunkt des Videos höchstwahrscheinlich. Die haben die Sachen ja im Vorfeld schon produziert, ja. Das sind ja nicht so planlose Leute wie ich, der Sonntagmorgens einfällt, ach, man könnte mal was aufnehmen, dann setze ich mich hin, schwätze eine Stunde, schneide ein bisschen was zusammen und lade was hoch. Das ist schon etwas besser geplant bei denen, würde ich mal vermuten, ja.
Eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder zweitens eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. Ich versuche dazu noch eine rechtliche Einschätzung zu bekommen, die schneide ich euch hier gleich noch rein.
Also wenn wir uns beide jetzt unterhalten und ich erzähle dir von meinem letzten Arztbesuch und ich weiß nicht, dass du gerade deinen schönen Halsschmuck an deinen Nacken trägst, sondern dass ein Gerät ist, was unser Gespräch aufzeichnet, dann kann es sein, dass du dich strafbar machst, denn nach Paragraph 201 StGB wird geschützt die Vertraulichkeit des Wortes und insofern, dass nicht öffentliche Gespräche nicht aufgezeichnet werden dürfen. Etwas anderes ist es im Datenschutzrecht.
Chat, was ist, wenn ich euch jetzt was Persönliches erzähle und ihr speichert das Ganze? Kann ich euch dann verklagen?
Für jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten, also das Gerät speichert ja immer das Gespräch, ist es so, dass diese Daten, die da aufgezeichnet werden, eine Datenverarbeitung sind und eine Datenverarbeitung darf ich immer nur dann vornehmen, wenn eine Rechtsgrundlage vorliegt. Und da die Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht
sehr aktiv
sind, ist hier...
Das wäre doch mal was, oder? Neues Geschäftsmodell. Einfach privates Zeug im Stream erzählen und danach alle Leute verklagen, die zugehört haben.
Nur denkbar im Datenschutzrecht eine
Streamer hassen diesen Trick.
Einwilligung und mit der Einwilligung ergeben sich dann weitere Probleme. Beispielsweise ist es so, dass die Einwilligung immer widerruflich gegeben werden muss. Das bedeutet, wenn ich dir eine Einwilligung gebe, musst du gewährleisten, dass wenn ich die Einwilligung widerrufe, dass dieser Widerruf auch gegenüber dem Anbieter...
Besse, ja. Simon's Cat, Hintergrund. Guck ich auch öfters mal.
Dann durchgesetzt wird. Und das ist oftmals schwer umzusetzen. Schwierig ist auch die Tatsache, dass Einwilligungen dokumentiert werden müssen, denn sonst könnte ich ja sagen, ich habe dir gar keine Einwilligung gegeben. Dann ist es schwierig, dann bist du in einem Beweisproblem und müsstest mir dann sagen, ja, nein, du hast mir ja aber aufgeschrieben, du hast mir deine Einwilligung gegeben, hier steht das. Also das ist in der Praxis eigentlich kaum umsetzbar. Ja. Dann muss die Einwilligung auch informiert erfolgen. Das bedeutet, du musst mir erzählen, wenn du dieses Gerät nutzt, was alles da passiert in der Datenverarbeitung. Und da wird es immer ganz schwierig bei KI, wenn selbst Entwickler beispielsweise nicht genau wissen, was die KI macht. Willst du mir denn dann erzählen, was KI mit meinen Daten macht?
Dass das alles natürlich sehr, sagen wir mal, sehr viel Grauzone dabei ist, ist auch klar. Weil was meint ihr, wie viel ungefragte Mitschnitte, Aufnahmen und private Informationen dritter Leute beispielsweise über WhatsApp verbreitet werden. Ja, das ist streng genommen auch nicht legal.
Insofern haben wir hier auch ein Problem. Und dann habe ich noch gar nicht angefangen von Geschäftsgeheimnissen. Also beim beruflichen Umfeld ist ein Einsatz von solchen Geräten definitiv abzusehen.
Mein Fazit. Also die KI-gestützte, komplette, ja, Selbstbespitzelung, die scheint ja wirklich für viele Leute sehr interessant zu sein. Also nehmen wir mal Microsofts geplante Recall-Funktion oder halt, dass solche Ganztagesaufnahmegeräte direkt von 2 unterschiedlichen Startups parallel entwickelt werden. Aber bei mir und bei euch, also wenn ich mir eure Kommentare so anschaue, stößt solches...
Bei den großen Language Models, da kann dir keiner genau sagen, wie die zu dem Ergebnis kommen. Das wissen die Entwickler selbst nicht.
Zeug eher wenig auf Gegenliebe. Also wie man überhaupt auf die Idee kommt, so ein Teil fürs Privatleben benutzen zu wollen. Also das Problem mit der Unfairness gegenüber meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern habe ich ja schon erwähnt. Aber stellt euch mal vor, irgendwer bekommt Zugriff auf die Transkripte aller eurer privaten Gespräche.
Das
also
schon,
da dreht sich mir wirklich der Mann.
ist sehr unangenehm, ja, sehr unangenehm.
Ich denke, dass das nicht nur mir so geht. Ich finde aber auf jeden Fall wichtig, darüber zu berichten, weil ich möchte gerne wissen, dass da draußen solche Hard- und Software existiert. Für berufliche Meetings sehe ich sowas allerdings differenzierter, allein weil da ja eh oft manuell mitgeschrieben wird, also oft auch in die Cloud mitgeschrieben wird. Also ja, das jetzt so automatisieren, dagegen sprechen zwar auch ein paar Sachen, und zwar natürlich Falschtranskriptionen, die können, wenn man sich da ohne Überprüfung darauf verlässt, natürlich für riesige Probleme sorgen. Natürlich kann beim menschlichen Mitschreiben auch mal gesagt werden, so das und das mal jetzt bitte nicht notieren, das ist jetzt nur für diesen Raum. Aber ja gut, da kann man vermutlich irgendwie mit umgehen. Das ist ja auch längst eine Funktion, die zum Beispiel Microsoft in Teams anbietet. Aber eine komplette 24/7 Aufzeichnung des Alltags, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die da keine Bauchschmerzen haben. Oder? Gerne in die Kommentare
schreiben. Was meint ihr dazu, Leute? Also ich hätte dabei sehr große Bauchschmerzen, aber was meint ihr, wie so bei den ganz jungen, quasi nicht mal mehr Zoomer-Generation aussieht, sondern bei denen, die jetzt wirklich so quasi komplett native damit aufgewachsen sind, für dieses das Normalste der Welt ist. Was meint ihr, wie das da ist? Wie ist da eure Einschätzung? Denkt ihr, das wäre was, oder? Jeder Politiker muss das tragen. Ey, das wäre doch tatsächlich mal was Sinniges. Könnte man auch wenigstens nachvollziehen, was da so geht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in ein paar Jahren durchaus ein akzeptiertes Gadget ist. Zwar nicht in der Form, wie es da jetzt ist. Ja, da gibt es dann noch irgendwas anderes. Dann hat mittlerweile Apple oder sowas eingebaut in die Smartphones. Aber es wird immer akzeptierter werden, sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ja, es ist doch auch so, wenn du hier sagst, und ein T-Shirt tragen mit dem Aufschrift, dieses Gespräch wird aufhören. War es nicht so, dass wenn du schwarz fährst in der U-Bahn, und ein T-Shirt anhast mit, wo drauf steht, ich fahre schwarz oder so, dass es dann kein Schwarzfahren mehr ist, weil du es nicht versteckt hast. Und ein T-Shirt hast mit, ich habe kein Ticket. Ich habe da irgendwo mal was zugelesen. Das ist Schwarzfahren, das ist auch diese extra Strafgebühr für Schwarzfahren, nur gibt, wenn du das versuchst zu vertuschen und zu verstecken. Wenn du quasi sagst, ey, Kollege, ich habe kein Ticket, dann darfst du keine Strafe bekommen, extra noch zusätzlich. Obendrauf. Übrigens, gerade zum Thema U-Bahn. Ich habe letztens ein Video gesehen, da habe ich auch wieder an der Menschheit gezweifelt, was da los ist. Das ist random bei mir aufgeploppt auf Twitter. What the fuck, Alter? So schlimm ist es noch nicht mal in Frankfurt. Ich weiß nicht, warum Twitter mir das letzte empfohlen hat. Gedacht, what the fuck? Es sieht auch noch so übelst bescheuert aus. Guckt euch die Leute an drumherum, Mann. Die hier, die denke ich auch, what the fuck, nicht schon wieder. Ja, die Menschheit ist durch. Der durchschnittliche C++-Programmierer. Du meinst, das ist undefined behavior, was wir da sehen, ja? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne den Hintergrund nicht. Das wurde mir nur letztens auf Twitter vorgeschlagen, weil ich gerade gesagt habe, U-Bahn, ist mir das wieder eingefallen. Ich dachte, ich muss das mal kurz zeigen. Keck, wait. So, was haben wir hier als nächstes? Wir müssen mal kurz eine Runde Katzenvideo gucken.
Ginger, you remember this?
Ja gut, sowas. Da flippen die aus drauf.
Du meinst im Canon?
Ja. Ja. Natürlich, das ist dafür. Also generell, raschelnde Tüten sind schon mal extrem spannend. Und je nachdem, was da drin ist, wenn das Tee ist oder Katzenminze oder sowas, also auf Teebeutel ging Chico ab. Chico ist die hier unten hier. Die hier, die ungefähr hier so auf der Höhe ist gerade. Chico ging ultra auf Teebeutel ab. Och ja, das find die ganz toll. Ja, das ist irgendwie Katzenminze oder Baldrian oder irgendwie sowas, da flippen die voll drauf aus. Das ist quasi, das ist ungefähr so, wie wenn du dir am Frankfurter Hauptbahnhof was kaufst bei irgendeinem Dealer. Für die Katz. Ich hatte auch so einen Baldrian-Kissen mit so Baldrian Geruch, also der da rauskam. Da sind die Katzen auch bei mir übelst drauf abgegangen. Ja, warum ist jetzt leer? Warum ist... Ja gut, das... Was ich eigentlich... übrigens... GoFundMe... GoFundMe... Wo hatte ich denn das letztens auf? GoFundMe? Ja, dann weiß ich nicht. Ah, hier. Es gibt übrigens Neuigkeiten von Sammy. Da habe ich ja letztens ein bisschen Spenden gesammelt hier im Stream. Und zwar, Sammy wurde operiert, Beine sind in Ordnung und gab jetzt ein neues Foto. Sammy hat auch wieder angefangen, ordentlich was zu fressen, weil ihr habt gesehen, der ist ziemlich dünn. Also wer die Story nicht kennt, Sammy wurde wahrscheinlich angefahren, hat Bein vorne, Bein hinten gebrochen gehabt, wurde dann abgegeben im Tierheim, weil sich der Owner nicht mehr drum kümmern wollte. Zumindest das ist meine Interpretation des Ganzen. Er sieht auch ganz schön dünn. Aber nachdem er operiert worden ist, scheint jetzt alles soweit gut zu sein. Bein ist am Heilen und Sammy frisst wieder ordentlich. Also, hat sich gelohnt, ein paar Euro dazulassen, Leute. Ja, sowas freut mich immer. Gucken. Vielleicht, ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Und die war natürlich sehr happy, dass ich auch im Stream nochmal das gezeigt habe und dazu aufgerufen habe, dass Leute sich das mal angucken. Und vielleicht frage ich die auch mal in so, keine Ahnung, 6-7 Wochen, wenn's denen wieder besser geht, ob ich einfach mal vorbeifahren kann und Sammy besuchen. Dann mache ich mal ein kleines Video. So 30 Sekunden, poste das. Mal gucken, wie es ihm geht. Ja. Also bei mir eignet sich nicht. Ich habe ja auch schon überlegt, so nach dem Motto, ich habe ja gerade keine Katz, aber Sammy will raus und bei mir ist draußen mit Straße und so ist nicht gut. Ja. Bei mir gibt's nur abgesicherte Terrasse für die Katz. Und semi-abgesicherter Hof. Aber für eine junge Katz ist das kein Problem, wahrscheinlich da auszubrechen. Das ist zu gefährlich. So. Haben wir denn sonst noch hier? Was können wir uns denn sonst noch hier geben? Fake Ryzen im Umlauf. Der Auer. China-Chinesen Ryzen CPUs quasi. AliExpress Ryzens. gucken wir, ich guck mir mal das Intro an. Wir einfach nur wissen, um was es da geht. By the way, ich habe mein BIOS mittlerweile geupdatet. Für mein 13.900, 13.700, nee. Was ist ein 13.700K und 13.900K? Moment. Geizhals. Ja, 13.900K. 8.700 war der davor. Jetzt ist ein 13, okay. Was ist dein... Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Das sind Vögel. Aha. Token? Nee, wie spricht man die überhaupt aus? Was ist deine Meinung zu Tokans? Die sehen bunt aus. Keine Ahnung, was soll für eine Meinung zu einer Vogelsorte sein? Die sehen lustig aus. So ein bisschen komische Proportionen irgendwie. Schnabel halb so groß wie der Rest. Sehen cool aus. Stylischer Bird. Okay, das ist meine Meinung zu Tok-Tuk, wie auch immer man die ausspricht. Okay. Was ist deine Meinung? Was ist deine Meinung zu Tukans? Das war jetzt ein äußerst random Thema. Gucken wir uns mal lieber an, was die Ryzen CPUs machen. Das ist ein Flyer Bird. Frankfurt, Goethestraße, Louis Vuitton Store, zahl die Kollektion bar, fick auf Sponsor. Einzige, was ich kann. Ich habe mit deutschem Hip-Hop nichts am Hut. Auch mit nicht deutschem Hip-Hop habe ich nichts am Hut. Haftbefehl. So, also, was waren denn Ryzen CPUs?
Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Anfang August wurde ich bei Discord mit Bruce Lee verbunden. Das ist ein Overclocker aus Rumänien und der hat sich...
Ich dachte, das ist der Sponsor des heutigen Videos. Ich dachte, jetzt kommt gleich dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung von Bruce Lee.
Diesen 7800X3D auf der rumänischen Plattform OLX gekauft. OLX könnte man vergleichen bei uns mit entweder
eBay Kleinanzeigen oder
eBay Kleinanzeigen. Das heißt, da verkauft.
Wobei eBay Kleinanzeigen, ich sag das auch immer falsch, ich glaube, mittlerweile dürfen die sich gar nicht mehr eBay Kleinanzeigen nennen, gell?
Privatpersonen hauptsächlich. Dementsprechend gibt es auch keine Garantie oder
Rückgabe. Aber macht nichts, ich darf es eh nicht benutzen, weil ich gebannt bin.
Namenbedingungen.
Und warum bin ich gebannt? Ich habe keine Ahnung.
Und er hat den 7800X3D.
Und die sagen mir das auch nicht. Die sagen nur, ich soll ihrem Marktplatz fernbleiben, obwohl ich da noch nie was drauf gemacht habe. Aber ich bin gebannt.
Dort gefunden für den Preis von 300 Euro, neu original verpackt. Was erstmal ein ziemlich guter Deal
aber,
ist.
Aber, sorry, zum Unterbrechen. Aber wisst ihr, wo ich nicht mehr gebannt bin? Premiere, endlich, seit Jahren nicht mehr. Also, also seit Jahren war ich's, aber jetzt bin ich es nicht mehr. MSI auf Twitter hat mich unbannt. Vor einer Weile. Ich weiß bis heute nicht, warum ich da 10 Jahre gebannt war, aber mittlerweile bin ich wieder entbannt.
Weil die CPU normalerweise in Rumänien aktuell um die 400 Euro kostet, beziehungsweise vor dem Monat, als er die CPU gekauft hat. Er hat die CPU dann bekommen, hat sie ausgepackt, hat sie eingebaut ins Mainboard und nichts ist passiert, also hat nicht gestartet. Er hat dann die CPU genommen,
ja,
und hat sich...
Tischbarus, so ungefähr war es bei mir auch, ja. Ich wollte mir einen Account anlegen, der hat gesagt, die E-Mail-Adresse ist schon in Benutzung. Irgendwie sowas. Und dann habe ich Password Recovery gemacht. Das ging nicht. Und da habe ich hingeschrieben und gesagt, wie jetzt? Warum? Und haben die gesagt, bitte bleiben Sie unserem Marktplatz fern. Wir werden auch weitere E-Mails nicht beantworten. So, ja, okay, dann fickt euch, ja. Ich hatte eh nicht vor, bei euch was zu machen.
Meter geschnappt und hat auf der Rückseite versucht, ein paar Widerstände zu checken, einfach nur um zu schauen, ob die CPU theoretisch noch lebt. Das kann man machen, indem man erstmal Ground-to-Ground-Verbindungen misst und viel relevanter dann auch Ground zur Kernspannung, um so den Innenwiderstand der CPU zu messen. Er hat aber
Der hat fast das gleiche Messgerät
wie ich. Keinerlei Verbindung zwischen den Pads gefunden, was schon wirklich komisch ist. Ich habe ihm dann angeboten, mir die Sachen genauer anzuschauen und habe ihm die CPU abgekauft für 400 Euro, weil damit konnte er sich einfach lokal dann von einem wirklich seriösen Händler 97800X3D kaufen. Wir haben damit die CPU hier. Sowas ist einfach nur möglich, weil ihr meine Videos schaut und weil wir dementsprechend auch Sponsoren und Partner haben, die solche Videos unterstützen. Deswegen danke dafür.
Ey, ich habe einmal in meinem Leben originale der Bauer Wärmeleitpaste gekauft. Da habe ich quasi habe ich die CPU auch zu 0,0000001% unterstützt jetzt.
Du bist auf der Suche nach einem starken und zuverlässigen Hosting-Partner?
Aha.
Dann bist du bei Hetzner genau wieder am Start. Richtig. Als ein führender Hosting-Provider mit eigenen Hightech-Rechenzentren bietet Hetzner DSGVO.
Ey, und nicht nur Wärmeleitpaste, sogar Flüssigmetalllegierung. Ich habe Conductor-Naut und Kryonaut mal gekauft, zwei Tuben. Für nicht viel Geld.
VO-konformes Hosting zu super niedrigen Preisen. Hetzner betreibt mehrere hundert. Ich habe ihn da natürlich auch vorab gefragt.
Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es vom Chat war, dass Hetzner angeblich planen würde, jetzt auch Managed-Datenbanken demnächst anzubieten. Managed Postgres. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Vielleicht hat der Chat auch Insider-Informationen gehabt und gespoilert. Aber wenn das stimmt, fände ich das sehr, sehr nice.
Fragt, ob er mir ein paar Bilder zur Verfügung stellen kann, um erstmal zu schauen, warum könnte die CPU denn fake sein? Also wie kommt er auf den Gedanken oder ist die einfach nur tot? Und das schauen wir uns einfach direkt zusammen einfach unter der Kamera mal an. Das ist die CPU. Man sieht auf den ersten Blick erstmal Ryzen 7, 7800X3D. Wahrscheinlich gar nicht so krass auffällig. Und wenn man jetzt nicht so sehr oder so viel mit den CPUs zu tun hatte, dann könnte man meinen, jo, das ist eine normale AM5-CPU.
Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich gucke mir selten CPUs an und eine AMD-CPU hatte ich legit, glaube ich, die letzten mindestens 15 Jahre. So? Doch! Doch, hatte ich, aber das zählt nicht. Ich hatte Opteron-Server-CPUs in der Hand. Ist aber auch schon sehr lange her. Aber ich hatte lange keine AMD-CPUs mehr in der Hand.
Was mich tatsächlich direkt stutzig gemacht hat, ist die Farbe der Platine, die einfach so von der Nuance ein bisschen anders ist als üblicherweise.
Sind AMD-CPUs mittlerweile besser als Intel? Also aktuell weiß ich es nicht. Ich bin da immer nur auf dem aktuellen Stand, wenn ich mir selbst einen neuen Rechner kaufen möchte. Ich würde sagen, aktuell fährst du mit AMD tatsächlich besser, weil Intel die letzten Jahre über übelst viele Fertigungsprobleme hatte und die 13. und 14. CPU-Generation von Intel so weit Probleme hatte, dass sie von Haus aus viel geringere Lebenszeit hatten, als normal ist für die CPU. Wir reden hier von den aktuellsten zwei CPU-Generationen, auch wirklich die High-End-CPUs betroffen waren. Und die hatten ja zwei Probleme. Einmal, dass die Dinger quasi, ich nenne es mal, rosten. Innen drinne, also sprich, dass sich dann Layer in der CPU miteinander verbinden, die sich nicht verbinden sollten. Und das nächste war, dass die wohl eine buggy Firmware drauf hatten, Microcode drauf hatten, dass sie wohl mit zu viel Spannung angesteuert wurden und dadurch das Ganze noch verschlimmbessert wurde. Also du hattest quasi Intel-CPUs, die instabil wurden oder gar kaputt gehen, in viel, viel kürzerer Lebensspanne, als sie normalerweise haben. Und das ist was, das sollte wirklich einem Hersteller wie Intel, auch gerade bei High-End-CPUs, wirklich nicht passieren. Ich habe auch so eine CPU, ich habe ein 13900K. Ich habe letztens das BIOS-Update gemacht dagegen. Hätte ich schon Probleme gehabt mit meiner CPU, ja, also sprich, hätte ich den jetzt die letzten zwei Jahre super krass belastet, deswegen ist es ja auch zum ersten Mal aufgetreten bei Leuten, die beispielsweise 3D-Rendering betreiben, Spiele entwickeln, wo der Rechner wirklich Großteil der Zeit, wo er eingeschaltet ist, auch viel macht. dann wäre die wahrscheinlich auch nicht mehr zu retten gewesen, meine CPU. Da hätte ich einen Scheiß ausbauen müssen, neuere. Ja. Also aktuell hätte ich keinen Bock auf Intel. Wenn man mal rein von Benchmarks ausgeht, würde ich sagen, und das weiß ich nicht, weil ich mich mit aktuellen Benchmarks nicht beschäftigt habe, wie gesagt, ich gucke nur immer, wie es aussieht, wenn ich mir was kaufen will, würde ich sagen, ist AMD tatsächlich ein Ticken besser, was Gaming angeht, als Intel zurzeit. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das ist alles in einem Bereich, wo man sagen würde, ey, macht's jetzt nicht fett. Also, performance-technisch kann man sich beides kaufen.
Und was mir noch mehr aufgefallen ist, wenn wir hier an der Seite reinschauen, normalerweise sind die ganzen Kondensatoren...
Also wenn ich mir, ich kann es dir so sagen, wenn ich mir jetzt einen neuen Rechner kaufen würde und jetzt nicht noch irgendwie bei meiner Recherche im Vorfeld, wo ich gucken würde, was ich mir kaufe, was gravierendes anderes feststelle, würde ich mir jetzt wahrscheinlich einen AMD-Rechner kaufen.
Die sich hier außen befinden, auch mit ein bisschen Kleber bedeckt. Zum Vergleich habe ich hier einen 7800X3D, der ist halt geköpft. Ich habe keinen ungeköpften aktuell da.
Ist XXHD. XXiScopes.
Ist aber nicht so schlimm. Man kann trotzdem ziemlich gut sehen, dass das hier eher so ein bisschen grünlich ist.
Ja.
Und rechts ist eher so ein bisschen Blau. Bläulich.
Ja.
Und hier sieht man eben ganz gut, dass die Sachen auf der Platine normalerweise eben mit Kleber bedeckt sind.
Ja.
Und das war ja auch der Grund, warum dann zum Beispiel Produkte von uns, die wir bei Grizzly gemacht haben, bei den X3D-CPUs nicht mehr kompatibel waren. Der Direct Diaframe zum Beispiel, weil wir dann hier Sachen im Weg hatten, wo eben der Kleber ist, der vorher nicht da war.
Leuchtet ein.
Und das ist auf jeden Fall für die X3D-CPUs sehr, sehr untypisch. Ich habe nochmal mehr AMD AM5-CPUs geholt, damit man nochmal so einen besseren Überblick bekommt und auch sieht, dass es auch da Unterschiede bei der Platinenfarbe gibt. Das heißt, das wäre jetzt erstmal kein einfacher Grund, um zu sagen, dass die CPU hier ein Fake ist, weil man sieht, Ryzen 9000...
Aber der Kleber, mit dem Kleber ist schon auffällig.
...deutlich blauer, als es Ryzen 7000 ist. Also da ist definitiv ein Unterschied und da gibt es auch unterschiedliche Platinen, aber die CPU ist nochmal ein bisschen bläulicher, als die Ryzen 9000 es ist. Wir packen deswegen die CPU einfach mal in den Sockel, so wie es Bruce Lee auch gemacht haben muss. Ich montiere jetzt auch da keinen Kühler.
Bruce Lee hat vor allem gemacht, bam!
Wenn wir Start drücken, passiert einfach gar nichts. Und was mir aufgefallen ist...
Das Video ist so alt, das kennt wahrscheinlich keiner mehr.
Als ich eben den Bügel hier zugemacht habe, weil der Bügel drückt ja auf den Heatspreader und das drückt dann die CPU in den Sockel. Es geht wirklich ziemlich leicht. Also verglichen mit einer typischen Ryzen 7000, Ryzen 9000 CPU ging das einfach viel, viel einfacher.
Okay.
Und da ist mir aufgefallen, dass die Platine viel, viel dünner ist. Also einfach nur vom Gefühl, wenn man die so anfasst, ist die Platine dünner als bei den anderen. Und wahrscheinlich sitzt die deswegen auch ein bisschen niedriger und der Anpressdruck in den Sockel ist geringer. Wenn ich den normalen 7800X3D hier in die Bügelmessschraube reinpacke...
Der Asitoni hat nicht Bam gemacht, der hat gemacht Bam, Bam. Nee, Bam, Bam. Hat er Bam oder Bam gemacht? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Bam, Bam. Der hat Bam gemacht einfach nur, oder? Bam, Bam.
Packe, dann habe ich eine Platinenstärke von circa 1,31 mm. Schauen wir uns die rumänische CPU an, dann sehen wir hier eine Platinenstärke von unter einem Millimeter und das ist ganz weit außerhalb der Fertigungstoleranz und so normal niemals möglich. Ich habe dann mal meine GIMP-Skills ausgepackt und den 7800X3D von Bruce Lee mit meinem originalen Heatspreader von dem originalen 7800X3D verglichen. Ich habe beide von oben fotografiert, so gut wie möglich den gleichen Winkel. Und hab dann den Original-Heatspreader ausgeschnitten und über die...
Da können wir nur froh sein, dass der Bauer die ganzen technischen Hackerman-Sachen bei sich daheim hat. Oder im Büro, in der Werkstatt.
Die CPU von Bruce Lee gepackt.
Wie man das nennt.
So kann ich jetzt mit der Deckkraft beide übereinander legen und teilweise transparent machen, um die Unterschiede einfach zu sehen. Schon beim ersten Mal habe ich direkt Unterschiede gesehen. Also sowohl bei der Form des Heatspreaders
als auch bei der Aufschrift. Ja, und auch wo die Logos und sowas, ja.
Beim Original Heatspreader sehen wir zum Beispiel diesen oberen, dünneren Arm vom Heatspreader, der hat eine ganz andere Dicke.
Ja,
und bei der CPU von Bruce Lee ist es einfach viel, viel dünner. Man muss sich an so einer Stelle dann auch erstmal immer fragen, wie plausibel es wäre, dass es unterschiedliche Versionen von dem Heatspreader gibt.
Ich habe mal eine Frage, Chat. Ich versuche mir gerade einen Reim drauf zu machen. Was ist der Hintergrund von gefakten CPUs? Weil die Dinger funktionieren ja nicht, oder? Es ist nicht so, dass da jetzt einfach irgendwie eine uralte CPU drin steckt, die so aussieht wie eine neuere. Das ist nicht wie diese GTX 4090 von AliExpress, die da eine uralte 1050 sind oder sowas. Die Dinger gehen ja wahrscheinlich gar nicht. Und da ist die Frage, was hat man... Also der einzige Grund kann ja nur sein, sagen wir mal, Scam in Form von, man verkauft das jemand und ist dann über alle Berge, wenn der feststellt, dass sie nicht geht.
Ich persönlich halte das für äußerst unwahrscheinlich, weil alle anderen CPUs, die ich hier habe, die ich getestet habe, auch zum Beispiel ein 8700G, hat zumindest mal äußerlich die gleiche Form wie jetzt ein Ryzen 7000 oder Ryzen 9000. Weil es ist alles der gleiche Sockel und AMD würde versuchen, das zu vermeiden, da irgendwelche Änderungen zu machen, weil das dann immer theoretisch Einschnitte in der Kompatibilität von
Kühlern. Stimmt, ja, habe ich vergessen, Chat. Das war ja quasi über so eine Art Kleinanzeigen. Ja, okay, dann. Was letzter Preis?
Oder sonst was hätte. Hier sehen wir aber definitiv, dass die äußere Form unterschiedlich ist.
Was letzte Preis? Ich schicke meinen Cousin vorbei. Der ist dumm, der macht das.
Aber auch eben die Aufschrift auf dem Heatsplitter selbst. Wenn wir erstmal das AMD Ryzen Logo oben anschauen, sehe ich von der Form her keinen Unterschied zum Original. Aber die Position ist an einer leicht anderen Stelle. Schauen wir auf das Logo AMD Ryzen 7 7800X 3D, dann ist es nicht nur an einer anderen Stelle, sondern auch beim ersten Hinschauen ein bisschen anders. Also die Schriftart ist anders und die ist vor allem auch länger. Und gerade sowas würde AMD auf gar keinen Fall machen.
Nee, brauchst ja unterschiedliche Maschinen und so dafür. Warum? Das macht ja...
Weil man hier intern sicherlich irgendwelche Vorschriften hat, an die sich alle halten müssen. Aber hier sieht man zum Beispiel, dass das R, das Y und das E in der Schrift unterschiedlich sind.
Ja.
Und das macht es schon sehr plausibel, dass es hier vielleicht ein Fake ist. Die CPU funktioniert so auf jeden Fall nicht und wir sehen leichte Unterschiede zum Original. Was mich jetzt natürlich interessiert, was ist da unter dem Heatsplitter oder ist überhaupt was drunter?
Ja, das interessiert mich auch.
Ich habe vorhin noch mal kurz gegoogelt.
Was hat er eigentlich dafür für nices Terrarium?
Um zu sehen, ob es schon ähnliche Fälle online dokumentiert gab. Und ich habe zu Fake 7800X3D nicht so wirklich was gefunden. Es gibt einen Fall, aber da ist die CPU eine AM4-CPU, die neu gelasert wurde. Und da sieht man ja direkt einen Unterschied. Der Heatsplitter sieht ja ganz anders aus als bei AM5. Da war das obvious und das scheint erstmal so noch nicht dokumentiert worden zu sein.
Da bin ich mal gespannt, was da drunter ist. Chat, was meint ihr? Ist überhaupt was drunter? Ich kann mich nicht entscheiden zwischen, es ist an der Stelle, wo die eigentliche CPU sitzt, weil das, was man hier sieht, ist ja nicht die CPU. Die CPU ist ja immer, ist ja in der Mitte dieses, das da. Das hier ist dann quasi, das hier, quasi die CPU. Wahrscheinlich ist da gar nichts drunter. Vermutlich, ich denke auch, da ist wahrscheinlich gar nichts drunter. Da sind vielleicht noch ein paar, Widerstände und Zeug und Sachen, aber die eigentlichen CPUs, die sind wahrscheinlich leer. Oder man hat dort einfach irgendwelche Kästchen drauf gelötet, die vielleicht ein bisschen so aussehen wie die eigentlichen CPU-Kerne.
Dann köpfen wir jetzt einfach mal die CPU.
So quasi so eine Fake-CPU.
Und dann werden wir schlauer sein.
Oder irgendeine ganz alte, das kann natürlich auch sein, dass es einfach auf den ersten Blick so aussieht, wie da ist ja was drauf. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was da drunter ist.
Also das ist schon mal untypisch. Es hat sich direkt sehr einfach
lässt angefühlt. Lässt sich easy lösen, ja.
Normalerweise muss ich ja 50 Mal hin und her schieben. Also das ist nicht normal. Wie gesagt, normalerweise ist die CPU verlötet und dann würde ich jetzt hier 10 Minuten sitzen.
Und es wird komische Geräusche machen, wo du jedes Mal denkst, ha, okay, nix.
Das ist schon wirklich, wirklich lustig. Ich hatte seitlich erst unter die CPU drunter geschaut. Also wenn man hier ja auch drunter schaut bei einer normalen Ryzen CPU, dann kann man ja so ein bisschen den Chip sehen. Und das hatte ich bei der CPU auch gemacht. Dachte mir so, hey, also da ist ja was drunter.
Die haben einfach den Heatspreader ein bisschen tiefer gebaut.
Ich muss den Kleber gleich mal abkratzen, aber das habe ich noch nie gesehen. Haben die da wirklich den IO-Die und den Chip hingefaked?
Die haben den quasi da dran ausgeschnitten, ja.
Als Teil des Heatspreaders?
Ja.
Sieht so aus. Und dann einfach nur Kleber drauf. Also hier, das scheint mir eine leere Platine zu sein.
Ja.
Aber die haben sich auch tatsächlich die Mühe gemacht, die ganzen Kondensatoren dahin zu machen. Das ist ja komplett verrückt. An der Stelle ist mir gerade eingefallen, dass die CPU ja auch
sophisticated Fakers hier
mit einer originalen Box kam und hier oben ist die Seriennummern von der CPU drauf. Also das ist das, was hier unten steht und das hatte ich auch gecheckt, weil da dachte ich so, okay, wenn das Fake ist, wie weit würde man gehen? Aber die dritte Linie, die hier drauf steht, ist tatsächlich auch die Seriennummer, die hier auf der Box draufsteht. Also es ist wirklich, wirklich krass professionell gemacht. Ja. Wir schauen jetzt mal den Kleber hier runter und gucken uns das mal an.
Das ist einfach Metall, ja.
Ist wirklich krass, welchen Aufwand die sich gemacht haben. Das, also, dass man das so macht, dass das wirklich die Chips abbildet von der Form.
Geil.
Hier die Löcher drin, habe ich mich kurz gefragt. Ich würde vermuten, weil das Vernickeln wird deutlich einfacher, wenn man irgendwo eine Schraube reindrehen kann. Also ich vermute, das hat man deswegen gemacht für die Fake-Fertigung. Aber so insgesamt hat sich da jemand wirklich Gedanken gemacht. Immer noch das Gleiche bei der Platine. Und ich vermute einfach mal, dass die leer ist, dass
Next da Level
gar
Fake.
Nichts drauf ist. Wenn man jetzt auch mal den Fake Heat Spreader mit einem Original vergleicht, dann sieht man, beim Original ist hier unten in dem Bereich, das sind immer so ein bisschen, ja, so wie so Spuren. Und das ist vom Herstellungsprozess, weil das wahrscheinlich Laser geschnitten und dann gestanzt ist oder nur gestanzt und das so eine Abbruchkante ist. Und die fehlt auf dem Heat Spreader hier. Was ich daran wirklich erschreckend finde, ist, wie nah die Platine an dem Original dran ist. Also wenn man jetzt mal von den fehlenden Chips absieht.
Also da, das macht keiner daheim im Lötkolben in der Masse.
Positionen von den Kondensatoren zum Beispiel, das haben die perfekt getroffen. Also da sind halt auch nicht alle bestückt. Das haben die auch genau so gemacht, wie es original ist. Es ist aber definitiv keine Originalplatine. Also man könnte jetzt auf die Idee kommen, hat irgendjemand von AMD Platinen abgezwackt oder sowas. Wir wissen ja, dass die Platine von der Höhe her anders ist. Und es ist definitiv ein komplett anderes Ding und wird wahrscheinlich auch einfach gar keine Leiterbahn und nichts drauf haben. Einfach nur hinten die Pads drauf, vorne die Kondensatoren, damit es auf den ersten Blick so aussieht, als wäre das halt eine Original-CPU. Das mit dem Heatspreader finde ich auch wirklich crazy, dass man sich da auch wirklich die Mühe gemacht hat, dass wenn man von der Seite reinschaut, dass man denkt, so, ey, da ist ja ein Chip drunter. Also eine richtige Fake-CPU wird das schon nicht sein. Also da ging wirklich einiges an Aufwand rein, auch wie gut der Heatspreader gemacht ist. Also mal abgesehen von der Kante, die man eben nicht sieht, optisch von dem Finish außen ist der Fake besser als das Original. Also hier sind diese Fertigungsspuren nicht drauf. Das ist wirklich krass, welchen Aufwand sich hier jemand gemacht hat, um das zu faken. Das hat keiner alleine mal in der Nacht- und Nebelaktion gemacht, sondern das ist wirklich extrem professionell gemacht. Und ich würde mal schätzen, dass man da auch mehr als einen gemacht hat. Und die Frage ist jetzt, wen man am Ende damit scammen wollte. Ja. Sind es Endkunden, wo man die CPU online verkauft? Oder ist es vielleicht auch AMD selber, dass man dann überlegt, okay, der Kunde schickt dann die CPU zu AMD zurück.
Aha.
Und AMD checkt dann die CPU und schickt dem Kunden eine neue. Ich weiß es gar nicht, wie das laufen würde, wenn man so eine CPU zu AMD schicken würde.
Ja, okay. AMD wird die sich wahrscheinlich gar nicht genau angucken, oder? Ich meine, erinnert sich vielleicht noch einer an den Typ, der immer nur Sand zurückgeschickt hat an Amazon? Gab es noch mal ein bisschen News vor einer ganzen Weile. Irgendein Typ hat immer an Amazon die Pakete zurückgeschickt, hat gesagt, brauche ich nicht mehr und wollte das Geld wieder haben. Und der hat einfach nur Sand reingefüllt in die Pakete. Dass das Paket das gleiche gewogen hat wie vorher, weil Amazon nie den Inhalt kontrolliert hat. Amazon hat das Paket gekriegt, hat das Paket gewogen und wenn das plus minus das gleiche gewogen hat, wie als es rausgegangen ist, wurde es einfach direkt in den Müll geschmissen. Ja. Und er kam da wohl eine Weile mit durch.
Auf jeden Fall mega interessant. Und zeigt, wie vorsichtig man sein muss. Dieses Problem wird man mit Sicherheit nicht haben, wenn man von vertrauensvollen Händlern kauft, also egal welchen deutschen Händler ihr nehmt. Da hättet ihr ja immer den Schutz, dass wenn ihr so ein Fake bekommen würdet, dann könntet ihr den Händler kontaktieren und könnt ihr sagen, ey, das ist keine echte CPU. Dann könnte er auch nachverfolgen, woher er es hat, könnte vielleicht rechtliche Konsequenzen daraus ziehen und ihr würdet wahrscheinlich einfach eine neue CPU bekommen. Deswegen.
Wir haben bei uns in einem Büro, fällt mir gerade so ein, gibt bei uns auf der Arbeit so ein Erholungsbüroraum, da hängen auch so Moosdinger an der Wand. Und da steht ganz groß dran, Achtung, so kein Kunstmoos, bitte nicht anfassen. Und dreimal dürft ihr raten, was das erste ist, was jeder macht, wenn er zum ersten Mal in dieses Büro reinkommt. Erstmal seinen Finger in dieses Moos reinstecken.
Wenn ihr das normal kauft, halte ich das für relativ unwahrscheinlich und unproblematisch, dass man jetzt da sagt, oh, großes Risiko, Fake-AMD-CPUs im Umlauf. Für den normalen Kunden wird es wahrscheinlich nicht wirklich relevant sein. Außer man ist viel auf Schnäppchenjagd, vielleicht wie auch Bruce Lee das war. Und man denkt,
Daniel, ich kaufe jetzt
keine Anzeigen oder sowas was. Da könnte man dann eben auf die Schnauze
Leute
fallen.
Scammen, ja.
Und wirklich krass. Also sowas so gut gemacht vor allem, habe ich echt noch nicht gesehen. Hätte man die Platine noch dicker gemacht,
Stripes,
und so ein bisschen näher am Original dran, dann würde das wirklich, wirklich schwer auffallen. Das mit dem Kleber an der Seite auf den Kondensatoren haben die wahrscheinlich weggelassen, weil das auch sehr schwer zu faken ist. Und es ist halt nichts, was 0815 Platinenhersteller dir auch als Service anbietet und sagt so, ey, ich mache jetzt hier automatisiert einen Kleber, der aufgetragen wird. Da muss man dann schon echt eine gute Stückzahl bei einem Platinenhersteller anfragen, um so einen Service auch zu bekommen. Ansonsten gibt es halt das normale konforme Coating, um eine Platine zu schützen. Das gibt es relativ häufig. Das sieht dann aber anders aus und würde man dann wahrscheinlich auf den ersten Blick auch direkt sehen. Deswegen haben sie es wahrscheinlich weggelassen. Aber vorsichtig sein bei der Schnäppchenjagd bei so Online-Portalen. Was ich vergessen habe, natürlich kann es auch sein, dass die typischen Handel...
Wisst ihr, es gibt eine Regel, die bewahrheitet sich öfters, als dass man verkehrt liegt. Und zwar, wenn etwas zu gut aussieht, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Und das trifft bei ganz vielen Sachen zu.
Plätze, AliExpress, Temu und so weiter, da dienen.
Wish ist nicht mehr angesagt, oder?
Sollen, weil natürlich das dann aus dem chinesischen Raum in die ganze Welt getragen wird und das für alle in der anderen restlichen Welt dann in der Regel unmöglich ist, den Verkäufer auch rechtlich zu verfolgen und irgendwie sein Geld wieder zu bekommen. Das kann natürlich auch sein. Generell seid einfach vorsichtig, wenn ihr solche Online-Käufe macht und wer immer.
Also ich hatte noch nie irgendwie das Verlangen, eine High-End-CPU über eBay Kleinanzeigen zu kaufen. Daniel, sehe ich genauso. Mein Gedanke. Ich würde mir im Leben nicht eine CPU für 400-500 € bei Temu, Wish oder AliExpress oder gar eBay Kleinanzeigen kaufen. Amazon. Ja. Also Amazon, würde ich das kaufen? Bei Amazon musst du halt gucken, ist es Amazon direkt oder ist es ein Shop und was ist es für ein Shop, der dahinter steht? Ich bin mir relativ sicher, dass auch der ein oder andere Scam über Amazon Marketplace läuft. Also wo du safe bist, ist, wenn du dir das halt bei, keine Ahnung, Mindfactory, Alternate oder so kaufst. Dann ist es safe. Und solange es direkt von Amazon kommt, meiner Meinung nach auch. Mein letzten PC, den hier, den habe ich bei drei verschiedenen, ich glaube, den habe ich bei drei verschiedenen Shops bestellt. Die Grafikkarte habe ich, glaube ich, bei Amazon bestellt. Das Netzteil und Dings, ein paar Sachen habe ich bei Mindfactory bestellt. Die SSD habe ich auch bei Amazon bestellt, die SSD und die Festplatte, die CPU. Ich habe bei drei verschiedenen Shops, muss ich das hier bestellen, weil nicht alle die Sachen lieferbar hatten. Ja. So sieht's aus. Doch, das sieht man. Das steht immer dran bei Amazon, ob du direkt bei Amazon kaufst. Da steht immer Verkauf und Versand von Amazon. Dann weißt du, das stimmt. Das ist von Amazon und wenn das ein Marketplace-Typ ist, dann steht das da. Ja, das Geld ist zusammengekommen. Ich hab's doch... Moment. Schön, dass du fragst. Das Geld ist zusammengekommen und es gibt auch neue Updates. Sammy wurde mittlerweile operiert und die Beine sind am Heilen und Sammy futtert auch schon wieder was. Gab's erst gestern oder so ein Update mit diesem neuen Bild, dass der wieder... Ja, also Geld ist zusammengekommen. Also schön, dass ihr mitgemacht habt. Wer mitgemacht hat, auch immer mitgemacht hat, weiß ich ja nicht. Und Sammy geht's wieder besser. Aber dauert jetzt natürlich noch 6-7 Wochen, bis das alles wieder verheilt ist. Er ist ziemlich dünn gerade. Danach ist er hoffentlich wieder ein bisschen dicker. Sieht normaler aus. So, Arch, by the way. Neue Package-Updates. Nein. Okay. Ich meine, es ist erst eine Stunde her, wo ich Package-Updates gemacht habe. Man weiß ja nie. Yep. Okay, Leute. Heute ein bisschen kürzerer Stream. Wie gesagt, ich bin gestern 3 Stunden Fahrrad gefahren und seitdem tut mir ein bisschen der Rücken weh und habe ein bisschen Kopfweh. Bleib jetzt mal nicht direkt nach dem Aufstehen ein paar Stunden vorm Rechner hocken, sondern ich lege mich jetzt auch mal kurz hin, dann esse ich was und dann laufe ich mal eine Runde draußen rum und so, dass das alles wieder besser wird. Wir hören uns. Bis dann. Macht's gut. CU. Mit Java kenne ich mich nicht aus. Nee.